Ja, guten Tag, liebe Hörer. Das ist die allererste Ausgabe der reinen Lehre. Das ist eine neue Podcast-Serie, die ich hier und heute beginne in Oberhausen. Da bin ich nämlich hingefahren. Und in der reinen Lehre geht es um die vielen kleinen und großen Ideen, die in menschlichen Gehirnen so auftauchen und die manchmal zu großen Erfolgen führen, manchmal zu kleineren Erfolgen und manchmal auch wieder in der Schublade verschwinden. Heute geht es aber um eine ganz große Sache und das ist genau der Grund meiner Reise nach Oberhausen. Und ich sitze hier in der gemütlichen Küche von Herbert Schmidt. Hallo Herbert.
Hallo, Jürgen.
Der Jochen und Jürgen, ne?
Ja.
Das ist egal, macht nichts. Johannes bin ich auch schon genannt worden,
ja.
Aber ich pegel mich auf Jochen ein, kein Ding.
Ja.
Herbert, ich habe dich vor ein paar Monaten mal irgendwann kennengelernt,
ja.
Ist noch nicht gar nicht so wahnsinnig lange her. Und ich fand, du warst gleich so ein Knorke-Typ, so ein Mensch mit Wucht und Leidenschaft und Glühen in den Augen.
Ja, ich sag mal, gibt da nicht nur zwei Seiten der Menschen, die Menschheit teilt sich bei mir in zwei Hälften. 50% lieben mich und 50% hassen mich.
Hast du durchgezählt?
Nein, ich habe nicht durchgezählt. Ich glaube, das liegt in meiner Person. Ich bin einfach ein sehr direkter Mensch. Ich bin einfach gerade raus und aus meinem Mund kommt eigentlich keine Lüge, weil ich habe da keine Zeit für. Ich habe auch keine Zeit, großartig immer rumzudiskutieren. Das Leben ist einfach zu kurz, um lange den heißen Brei zu reden. Also wenn ich jemanden mag oder wenn ich jemanden nicht mag, das merkt er in Sekunden. Wobei ich eigentlich dieses Außenansehen, der kann Irokesenschnitte haben, der kann Haare oder keine Haare haben, das ist mir eigentlich vollkommen egal. Ich gucke mir den Menschen an und versuche den eigentlich so schnell wie möglich einzuschätzen. Und da ist diese Bauernregel, der erste Eindruck zählt, der ist meistens richtig. Dieses Bauchgefühl, stehst du? Dieses Bauchgefühl, wie eine Person auf dich zukommt. Und manchmal oder auch, ich sag mal, manchmal revidiere ich dann auch im Nachhinein meine Aussage, weil ich den Menschen, ich sag mal, dann nachher besser kennenlernen und auch tiefer kennenlernen und den auch besser einzuschätzen, weiß auch die Hintergründe von. Ich sag mal, das, weil meine Art ist sehr direkt heraus. Ich bin vorlaut, ich bin überhaupt laut. Ja, und das mögen nicht viele Menschen.
Ich freue mich auf eine unterhaltsame Aufnahme. Wie ist denn ein Stall gebaut, in dem man diese Art von Geruch annimmt?
Tja, ich bin aus ganz kleinen Verhältnissen. Ich bin als Bergmannssohn groß geworden in Oberhausen, direkt im Herzen von Oberhausen. Der Vater war Bergmann, er ist 25 Jahre eingefahren. Die Mutter war Hausfrau, die Brüder waren Schlosser oder Kranführer. Ich bin der Erste mit eigenem, ich sag mal, ich habe irgendwann mal meinen Schlosser gemacht, so wie viele andere. Es gab ja nicht viel, entweder wurde man Schlosser oder Bergmann, also ich habe den Schlosser gewählt. Und habe dann irgendwann meine Meisterprüfung gemacht und war auch der erste Sohn, der sich selbstständig gemacht hat. Ja, und ich habe nächstes Jahr im Januar habe ich mein 25-jähriges Dienstjubiläum mit meiner kleinen Schlosserei.
Also am widerspenstigen Material lernt man Haltung zu bewahren.
Ja, so ist das. Man muss einfach seinen Weg gehen, ja. Und den bin ich gegangen,
ja. Und auf diesem Weg ereilt dich der ein oder andere Gedankenblitz, ne?
Ja, der ein oder andere Gedankenblitz. Man ist als junger Mann, ich sag mal, da will man Geld verdienen, man will in Urlaub fahren und man nimmt die Welt eigentlich um sich herum nicht wahr. Ich sag mal, als Schlosser bist du früh morgens um 6 Uhr angefangen, dann bist du zur Arbeit gefahren, 14 Uhr oder 16 Uhr war Feierabend, je nachdem, wie viele Stunden man gemacht hat. Und es waren eigentlich immer im Vordergrund die Hobbys. Aber je älter man wird, man schaut auch in die Welt hinein. Was geht um mich hervor? Und als meine Jungs geboren wurden, hat sich da so ein Ding ausgetan. Mein Sohn Benjamin ist im Tschernobyl-Jahr geboren. Mhm. Meine Frau war mit dem Benjamin schwanger, als Tschernobyl in die Luft geflogen ist. Und da kam auch so ein, ich sag mal, bei der Bevölkerung so ein Gedankenumschwung. Vorher war das alles sicher und alles schön und alles super. Energie kommt aus der Steckdose. Und das ist alles sauber, das hat man uns generiert und plötzlich geht da so ein Ei hoch Und plötzlich ist alles anders. Man darf die Pilze aus dem Wald nicht mehr essen. Das Wild aus dem Wald kannst du vergessen. Das ist so
heute noch so übrigens.
Ja, ja, ich weiß.
Also südlich der Donau ist
ja,
es heute noch
ja.
so.
Und irgendwann, man wird auch wacher. Ja, früher hat man so diesen, ich sag mal, ist man diesen eingeschränkten Blick. Man ist am Streben, man hat ja nichts. Wir hatten nichts als Junge.
Wir hatten nichts.
Ja. Das hört sich jetzt komisch an, aber was hatte man? Man hatte seinen Lohn, man ist von zu Hause ausgezogen. Man hat versucht, sich ein eigenes Leben auf die Beine zu stellen. Gut, ich habe jetzt meine Frau, ich bin mit meiner Frau sehr früh zusammengekommen. Ich habe die quasi aus dem Sandkasten geholt. Und wir sind seit 40 Jahren zusammen, seit 30 Jahren verheiratet. Also meine Frau ist mein Leben lang, begleitet die mich. Und man hat sich so dann sein Leben aufgebaut und sich die erste Wohnung genommen. Und man hatte eigentlich außer Kohle und Kohle verdienen, um sein Leben zu bestreiten, hatte man eigentlich nichts anderes in der Birne. Man hat nicht nach rechts und nach links geguckt. So, und mit der Meisterschule und gleichzeitig Schwangerschaft meiner Frau und diesem Unglück da in Tschernobyl habe ich einfach mal über den Tellerrand hinausgeguckt. Ich habe einfach mal geschaut, was ist in der Welt los. Du hast jetzt einen Sohn, der braucht eine Zukunft, und schau doch einfach mal weiter. Mhm. Ja, und Tschernobyl hat wahrscheinlich viele wachgerüttelt, aber nicht wach genug. So, das war jetzt eine Atomkatastrophe, über die wollen wir ja heute nicht reden, aber da fing das eigentlich an, dass ich mehr so an den Umweltgedanken oder überhaupt mal drüber nachgedacht habe, wie soll das weitergehen? So, man hat ja durch die Medien, wir gingen damals, ich weiß nicht, auf die 6 Milliarden Menschen zu, ja, oder vielleicht auch weniger, ich weiß es nicht, habt ihr keine Zahlen, wir sind heute, glaube ich, 8 Milliarden Menschen auf der Welt. So, wie geht das mit der Welt weiter? Man hat sich so seine Gedanken gemacht. Welche Zukunft hat mein Kind? Dann kam der zweite Sohn zur Welt und ja, die Familie wurde größer. Ich war schon als Schlossermeister selbstständig, recht erfolgreich, jeden Tag 12 Stunden, super. Ja, und ja, die Jungs sind groß geworden, die haben ihr Studium hinter sich gebracht. Und das Interesse an der Umwelt wurde eigentlich immer stärker. Umwelt, Technik. Ja, und dann kam eigentlich der entscheidende Moment, und der war im Jahr 2000. Und zwar war da ein Riesenfeuer in Montana. Und die Bilder, die ich von da gesehen habe, von diesem Feuer in Montana, die haben mich einfach nur sprachlos gemacht. Ich hatte schon mal davon gehört, dass in Ländern, wo Buschfeuer brennen und die Brände auf Farmen übergreifen, dass da Tausende von Schafe verbrennen. Bilder hatte ich aber nie gesehen. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren, und dieser Brand da in Montana im Jahr 2000, der hat mich schockiert durch die Bilder. Da stand also Wild, stand da in einem reißenden, in einem Fluss drin, in einem sehr breiten Fluss, und die hatten keine Chance. Die hatten überhaupt keine Chance. Und je weiter ich dann recherchiert habe, habe ich eigentlich gesehen, ich habe mich gefragt, warum hilft da keiner? Was ist da los? Man muss doch so ein Feuer unter Kontrolle kriegen. Das muss doch möglich sein. Wir leben im Jahr 2000. Wir waren auf dem Mond. Wir haben Raketen zu Sternen geschossen. 2004 haben wir einen Roboter, der jetzt gerade gelandet ist, haben wir einen Roboter in den Weltraum geschossen. Der ist jetzt auf dem Asteroiden gelandet. Ja, und irgendwelche Robots laufen da auf dem Mars rum da und machen Ergebnisse. Ich habe mich einfach nur gefragt, 2000, beziehungsweise meine Frau hat mich gefragt, Herbert, warum tut da keiner was? Und da habe ich gesagt, ich recherchiere mal. Und damals war das Internet eigentlich so strukturiert, wie heute war das noch gar nicht. Also der eine oder andere hatte so einen Homecomputer, Nintendo, was weiß ich nicht. Aber so richtig diesen Einblick, den wir heute durch das Internet haben, hatten wir damals noch nicht. Also habe ich viel gelesen und habe dann 4 Jahre lang gelesen und habe eigentlich festgestellt, die arbeiten mit einer Technik von 1960, die unverändert, ich sag mal, beim Feuerlöschen, ob das jetzt Fahrzeuge sind oder ob das Hubschrauberlöschverfahren sind oder ob das Flugzeuglöschverfahren sind. Diese ganzen Sachen, die sind irgendwann in den 50er bis 60er Jahren entwickelt worden, nachdem größere Feuer in den Vereinigten Staaten, Kanada und so waren, sind die entwickelt worden. Und
sag mal, bevor wir jetzt nochmal auf die Löschtechniken kommen, ja. Diese Waldbrände an sich ist ja ein Phänomen, was man in Deutschland wenig bis gar nicht kennt. Also es ist ja hier sehr kleinflächig.
Nein, das ist eigentlich nicht richtig. Das wissen die meisten nur nicht. Das ist eigentlich nicht richtig. Wir haben also Waldbrände in Deutschland ganz viele. Die sind aber, weil ich muss sagen, unsere deutsche Feuerwehr, die ist super aufgestellt. Also Wir haben, wenn man die Bevölkerungszahl nimmt und die Feuerwehren dazu nimmt und das teilt, haben wir eigentlich eine flächendeckende, super ausgerüstete Feuerwehr. Und die sind auch schnell, weil unser Kommunikationssystem, ob das in den 60er waren oder beziehungsweise 2000 oder bis heute, das war einfach phänomenal gut. Also von der Meldung bis zur Brandlöschung vergehen bei uns Minuten. Die rücken aus. Wenn bei uns ein Waldbrand, den größten Waldbrand, den wir je hatten, oder Flächenbrand, das war 1976 in der Lüneburger Heide. Und das war natürlich eine Story für sich. Man kann das an Zahlen festmachen. Das sind also Zahlen, die habe ich im Kopf. Es waren 3.800 Fahrzeuge oder etwas mehr waren da unterwegs. Es waren 11.000 Feuerwehrleute und Helfer plus 11.000 Bundeswehrsoldaten waren unterwegs. Mit Hubschraubern und allem drum und dran. Das Ding war also ein richtiger, man kann das nachlesen. Der Brand hat, glaube ich, ich sag mal, vom Geld her 40 Millionen, einen Schaden verursacht von 40 Millionen Euro.
Okay.
Ja, und das war eigentlich einer der größten Brände, die wir, ich sag mal, vom Jahr 76 bis heute hatten. Wir hatten im Jahr 2012 hatten wir auch Brände, einmal an der deutsch-niederländischen Grenze und einmal an der deutsch-belgischen Grenze. Die ist aber durch die super aufgestellte Feuerwehr eigentlich recht schnell bewältigt worden, weil die eben gut aufgestellt sind. Ja, die sind also in der Lage, Schläuche von Kilometern durch die Wälder zu legen, obwohl die auch keine Brandteiche da haben. Oft sind aber Brandteiche, die man dann ansteuern kann oder von denen man das Wasser beziehen kann. Da kann man rangehen. Ja.
Also mit anderen Worten, wir sind von diesem Phänomen Waldbrand nicht so sehr betroffen, weil wir einfach eine sehr gute Infrastruktur haben und eine Ablauforganisation, die solche Brände schon im frühen Stadium quasi unter Kontrolle bringt.
Das ist richtig. Das ist genau, wenn man das so nimmt, sind wir eigentlich momentan nicht davon betroffen, aber, und das ist ja das große Aber immer, der Brand an der deutsch-niederländischen Grenze, wenn da nicht die Deutschen und die Niederländer zusammengearbeitet hätten, ja, was die, soweit ich das recherchieren konnte, und dieser Brand, ich sag mal, da waren ganz normale Tagestemperaturen, es war trocken, es hat gebrannt, es hat im Nationalpark da gebrannt, und wenn da jetzt noch Wind dazugekommen wäre, richtiger Wind, dann wären die ohne Löschhubschrauber gar nicht ausgekommen und die hatten keine Löschhubschrauber. Weil wir haben in Deutschland eigentlich keine Löschhubschrauber mehr. Wir haben zwar ganz viele Hubschrauber, wir hatten auch mal Tanks da liegen, das sind 5000 Liter Tanks, so Behälter, die man im See füllen kann. Die liegen auch irgendwo hier im Ruhrgebiet liegen die, aber wo die genau liegen, weiß kein Mensch. Also ich weiß es nicht. Okay. Ja. Und 2012 trockenste Jahr, was wir je hatten, gemessene Jahr, der Rhein hat kaum Wasser gehabt. Mhm. Ja, ich sag mal, an manchen Stellen war die Schifffahrt unterbrochen und das war 2012. Ich sag mal, wenn uns natürlich da so ein Feuer überraschen würde, das auch mit Wind, mit richtigen Windgeschwindigkeiten bestückt wäre, ein trockenes Gewitter oder Stürme über Tage, wo es nicht regnet, dann haben wir natürlich genauso die Hose unten wie andere auch.
Okay. Ich sag mal, klassische Waldbrandgebiete verfügen aber jetzt mal im Umkehrschluss dann halt eben über wenig bis keine Infrastruktur. Da ist es sehr trocken, da ist es eher heiß und weitflächig dann ja wahrscheinlich auch irgendwie kein Wasser verfügbar.
Ja, das darf man so nicht sehen. Ich sag mal, die Brandgebiete in Deutschland sind, ich sag mal, die typischen Waldgebiete.
Also ich meinte jetzt so allgemein, ich wollte jetzt mal aufs Internationale
raus. International, also. Ja. Wenn du das international siehst, die meisten Länder, die wirklich Probleme mit Feuern haben, sind natürlich die südlichen Länder. Wenig Wasser, aber das ist ja schon immer da so gewesen, dass die wenig Wasser hatten, weil wenig Regen fällt und jetzt auch noch durch die Klimaveränderung, die noch dazu beiträgt, dass sich die Regenfronten verschoben haben. Das ganze Jahr verschiebt sich ja eigentlich. Also der Sommer ist früher oder später, aber der Regen bleibt aus. Ich sage, wir haben in Deutschland die Flächen Brandenburg, Bayern. Es gibt in Bayern Verträge oder soweit ich weiß, da gibt's Löscheinheiten mit kleineren Behältern an Hubschraubern, die löschen auch wirklich für staatliche Institutionen, um da Brände zu bekämpfen. Ne? Mhm. Aber die richtig dicken Dinger, die haben wir nicht. Mhm. Ja, die richtigen. Und ich sag mal, Brände entstehen eigentlich da, wo wenig Wasser ist. Mhm. Wo wenig Wasser ist, wo das Unterholz liegen bleibt, wo im Prinzip eine Waldpflege wie in Deutschland gar nicht so wirklich durchgeführt wird wie hier.
Entzündungsursachen ist wahrscheinlich die berühmte weggeworfene Kippe.
Nee.
Der Blitzschlag.
Der Blitzschlag, trockenes Gewitter. Es kann Unachtsamkeit, eine Zigarette. Ich denke mal eher, dass ich kann es dir nicht sagen, ob wirklich die Zigarette, die weggeworfene Zigarette auf der Grunde ist. Ich sag mal, das spielt eine Menge Gründe. Aber ich sag mal, das ist eher ein Wetterphänomen und Brandstiftung. Mhm. Brandstiftung spielt da eine ganz große Rolle. Und ich sag mal, das fängt ja meistens, wenn man den Leuten oder wenn man die Nachrichten verfolgt, oft ist das Unwissenheit der Leute, die machen ein Feuer. Ja, die wollen irgendwelche Sachen verbrennen, weil sie die loswerden wollen und die Funken steigen auf. Das Feuer wird nicht gelöscht, das ist in manchen Nationalparks oder auch, ich sag, egal, irgendwo im Wald. Die machen ein Feuer, löschen das nicht richtig, gehen, das Feuer flammt wieder auf und es entsteht ein Waldbrand.
Mhm, okay. Ja, und dann ist wahrscheinlich, ich sag mal, Wetter, wenn es jetzt windstill ist, dann ist wahrscheinlich die Ausbreitung des Feuers deutlich langsamer, als wenn jetzt noch mal ein strammer
Wind draufsteht. Ne? Ein normales Feuer breitet sich eigentlich, wenn die Tageswindgeschwindigkeit, die liegt so irgendwo zwischen 0 und 6 Kilometer pro Stunde. Das ist so der normale Wechselwind, den wir draußen jeden Tag erleben, wenn die Blätter an den Bäumen sich bewegen. Aber wenn dann natürlich ein richtig strammer Wind zukommt, dann kann so ein Feuer gewaltig und schnell werden.
Mhm. Okay. Wenn man es jetzt, also das ist jetzt so die horizontale Ausbreitung, wenn man es jetzt in die Vertikale sieht, weil wir es nämlich gleich brauchen, deshalb interessiert mich auch nochmal die Temperaturzonen. Also es ist ja wahrscheinlich so eine Art Kamineffekt, dass das Feuer von den Außenseiten ja Luft oder Sauerstoff ansaugt. Das befeuert das Feuer, dumm formuliert. Aber dann steigt ja die Hitze nach oben weg. Also wie ist denn so der Temperaturaufbau innerhalb des Brandes von unten nach oben?
Also die Entzündungstemperatur am Boden, die wird so bei 200-300 Grad liegen, vielleicht etwas höher. Aber ich sag mal, der eigentliche Zündfunke, das Feuer ist, nehmen wir mal eine Kerze. Eine Kerze hat eine Temperatur, die liegt zwischen 400 und 1000 Grad irgendwo. Eine ganz normale Candlelight-Kerze, die steht irgendwo. So, da hältst du die Hand drüber und irgendwann kannst du die Hand nicht mehr drüber halten, weil die Temperatur in deiner Hand über 80 Grad kommt. Das Eiweiß in deiner Hand, das schlägt im Prinzip aus, so wie in einer Bratpfanne. Und das tut weh. In dem Moment, wenn das umschlägt. Mhm. Das tut weh. Das ist auch so ein Inbetriebnahme-Ding. Wenn du deine Hand auf ein heißes Lager legst, ja, um eine Maschine zu kontrollieren, dann zählst du 21, 22, 23. Und wenn du die Hand dann runterziehen musst, ist die Temperatur über 80 Grad.
Ach, okay,
alter Schlossertrick. Alter Schlossertrick, ja.
Okay.
So, und so wie es weh tut und da, ähnlich, ich sag mal, das kommt auch drauf an. Das ist ja das berühmte Strohfeuer. Ein Strohfeuer brennt gewaltig und schnell, hat aber auch wenig Energie, weil ist ja auch keine Energie am Boden. Ja. Habe ich jetzt aber einen Kiefernwald, da brennt nicht nur das Holz, da brennt auch das entgasende Öl aus den Pflanzen. Das brennt ja noch viel, viel heißer. Also die Temperatur, da ist mal von einem Professor, der sich damit beschäftigt, sind da mal Recherchen gemacht worden. Also richtig beziffern kann man das eigentlich gar nicht. Ich sage mal, die Temperatur über dem Feuer, die liegt, ich sag mal, im Feuer am Rand. Jetzt kommt es auch noch über den Wind darauf an, der über dieses Feuer streicht. Der das Feuer im Prinzip vor sich her treibt. Weil der versorgt ja auch den Mittelpunkt des Feuers immer mit frischer Luft. Wenn der Wind von hinten kommt.
Also jetzt mal weg von der genauen Temperatur. Man hat aber ja bei der Kerze auch nicht die heißeste Temperatur innerhalb der Flamme, sondern irgendwie ein Stück oben drüber.
Genau, oder? Also ich sag mal ganz einfach, die Temperatur wird irgendwo zwischen 1000 und 1400 Grad liegen über dem Feuer. Mhm. Ja, und das in einer Höhe bis 600, 700 Meter und höher. Ja.
Okay.
Dazu kommt noch der Qualm, dazu kommt noch der Staub, ja, der im Prinzip diese Sache auch so umweltunverträglich macht. Ne?
Wenn man jetzt traditionell Brände bekämpft, also man geht ja mit Wasser wahrscheinlich in der Regel als Löschmittel ran. Ne?
Richtig.
Und jetzt kann ich ja eigentlich nur von der Seite, also wenn ich jetzt mit Bodentruppen rangehe, um mal den militärischen Begriff zu benutzen, dann kann ich ja eigentlich nur von der Seite rangehen und gucken, dass ich irgendwie einen Wasserstrahl so von der Seite ins Feuer. Ich komme ja eigentlich gar nicht in die Kernzone rein.
Also richtig, die Taktik, ne? Ja, die Kernzone ist sowieso verloren. Das ist toter Boden. Wo der Brand drüber gezogen ist, der Brand ist ja eigentlich wie ein Rasenmäher. Also der Brand lebt ja von dem, was er bekommt. Und der Brand läuft, ich sag mal, wenn der Wind gut steht, läuft der Wind treibt das Feuer vor sich her. So, und alles, was dahinter ist, ist eigentlich verloren. Deshalb versuchen ja die Feuerwehren, Brandschneisen zu machen, um ein Überspringen, ich sag mal, von dem Brand, wenn der auf die Feuerwehr zuläuft, im Prinzip zu verhindern. Die machen Brandschneisen, die roden da gibt's, in Deutschland gibt's komplett gerodete Flächen, da gibt's richtige breite Schneisen, um zu verhindern, dass der Brand von der einen Seite zur anderen Seite überspringt. Da ist auch kein Grünzeug zwischen. Oft sind da, ich sag mal, so Kulturen angelegt, die maximal 2-3 Jahre, so Tannenbäume und so ein Kram wird da gezogen, damit das nicht überspringen kann. Aber meistens sind diese Flächen komplett frei.
Ja. Okay. Also das sind jetzt solche Brandschneisen, damit man einfach sagt, okay, genau. Bis dahin kann es jetzt abbrennen genau. Und dann kann es auch von.
Nein, das ist eigentlich die Verteidigungslinie. Die Leute, die müssen ja, die Feuerwehr muss ja mit ihren Fahrzeugen auch irgendwo reinkommen. So, du kommst ja mit, die Wälder sind ja so dicht bepflanzt, um einen möglichst hohen Ertrag zu haben. So, dann komme ich auch mit diesen dicken Fahrzeugen da nicht rein. Ja, mit den Löschfahrzeugen. Also haben die Brandschneisen meistens auch Zuwegungen, dass ich da reinkam. Da ist die Struktur in Deutschland und ist super. Da brauchen wir uns nicht darüber zu unterhalten. Das ist, in diese Brandschneisen fahren die rein, das ist die Verteidigungslinie. Und da wollen die es halten.
Und sie sind im Waldbau schon angelegt?
Die sind im Waldbau angelegt. Das sind ja auch, das ist ja diese Forst- und Forstwirtschaftswege. So, ich muss ja irgendwie durch den Forst durchkommen, auch um die Bäume abzutransportieren. Du musst dir vorstellen, der Wald hat eine Umlagezeit zwischen 60 und 80 Jahre, je nach Baumsorte. Dann werden die Bäume im Prinzip gefällt. Die muss ich aus dem Wald auch rauskriegen. Wenn ich da keine Wege angelegt habe und erst in dem Moment Wege anlegen muss, um den Waldbestand im Prinzip zu ernten, dann habe ich ein Problem.
Ja, ist schon klar. Nur die Brandschneise ist ja jetzt irgendwie nur in zweiter Linie als Wirtschaftsweg genutzt. Und die wird ja wahrscheinlich mit 3 Meter Breite oder 4 Meter, was man da halt braucht, nicht ausreichend dimensioniert sein.
Die Brandschneisen sind breiter. Die Brandschneisen sind viel breiter.
Ja gut, und das eine ist jetzt, die Brandschneise ist jetzt mal ein Mittel, um halt Waldbrandbekämpfung zu betreiben. Und der andere Teil ist halt, wie kriege ich die Logistik in den Wald hineingelegt, also in Form von Wasser, Fahrzeugen, Material, Mensch.
Also wenn man sich jetzt mal den Brand von 76 anguckt, da ist natürlich viel gemacht worden. Da sind Seen angelegt worden, da sind Wasserleitungen an bestimmten Stellen, beziehungsweise da sind Hydranten angelegt worden.
In der Folge dieser
hat man genau, was gelernt. Man hat daraus gelernt und hat sich einfach gerüstet. Mhm. Man schaut sich die Logistik an von den Wäldern und ich weiß jetzt nicht, ob ich da was Verkehrtes sage. Ich sag mal, aus dem Brand 76 haben wir gelernt. Da ist ganz mächtig draus gelernt worden. Ich sag mal, wir haben ja Gott sei Dank diese hohe Frequenz vom Waldbränden, dadurch, dass wir eigentlich hier ein super Klima haben und auch recht viel Regen, noch viel Regen haben, haben wir ja diese Probleme nicht. Ja? Deshalb ist das zum Beispiel mit der Hubschrauberbrandlöschung oder mit dem Flugzeugbrandlöschung, das ist bis auf 1976 bei uns fast nie vorgekommen. Ja? Mhm. Obwohl wir auch Löschhubschrauber in Deutschland auch im Einsatz haben. Ne?
Also hat man jetzt eigentlich nach 76 erstmal diese ganze Löschlogistik innerhalb der Wälder optimiert? Also man hat aus den Erfahrungen gelernt. Und ihr habt quasi Wasserleitung schon in die Wälder hineingelegt, dass man...
Ja, Wasserleitungen oder Brunnen oder Löschteiche, ja, das sind so natürliche, das ist entweder durch natürliche Geschichten gemacht worden oder die haben da wirklich Löschteiche angelegt, die auch dann benutzt werden. Ich sag mal, für Forellenzuchten oder was weiß ich nicht. Ja, das ist ja so, wenn du durch die deutschen Wälder gehst, du triffst immer wieder auf Seen, die vollkommen alleine gelassen sind. Da steht keine Hütte, gar nichts. Ja. Okay. Die sind einfach aus diesen Gründen angelegt.
Okay. Wenn man jetzt so einen Waldbrand, der ist erstmal identifiziert und der ist da. Also geht man eigentlich wirklich mit dem Ziel Löschen ran oder sagt man einfach nur, okay, der hat jetzt die Fläche, vielleicht ein Stückchen mehr geben wir dem noch und dann lassen wir es da friedlich ausbrennen?
Also
was ist die Vorgehen, die Strategie? Welche Ziele will ich
überhaupt erreichen? Ich kann dir über Strategien nichts sagen, aber ich sag mal, in Deutschland, ganz Deutschland gehört irgendjemand. Und wenn das nicht einem Privatmann gehört, dann gehört das dem Staat. Und diese Wälder sind forstwirtschaftliche Wälder, die werden bewirtschaftet. Das ist Wirtschaftsgut, was da steht. Mhm. Und Wirtschaftsgut abbrennen zu lassen, geht gar nicht. So, und die Gefahr, dass ein Brand, der jetzt erst klein ist, außer Kontrolle gerät, die ist ja riesig. Also ist unsere Feuerwehr immer bemüht, diesen Brand zu bekämpfen und diesen Brand zu stoppen, und zwar sofort. Ja.
Also ich suche gerade so nach der Abwägung. Ich meine, es ist ja wahrscheinlich nicht mit nicht unerheblichen Risiken verbunden, an so einen Waldbrand ranzugehen. Also mit herabfallenden Ästen, umstürzenden Bäumen, dass alles noch eingeschlossen werden. Und ich sag mal, Menschenleben riskieren, auch auf Seiten der Einsatzkräfte, ist ja auch ein relativ hohes Risiko. Und bevor man das tut, opfert man vielleicht auch lieber mal irgendwie einen Hektar Wald und sagt, okay, dann soll das Feuer den noch kriegen. Aber dafür vermeide ich gewisse Risiken. Also deshalb komme ich jetzt.
Also die Strategien der Feuerwehren kenne ich da im Einzelnen nicht, aber ich bin da schon, ich bilde mir da auch jetzt auch keine Meinung. Ich denke, das wird ein oder andere, das ist ja genauso, als wenn ein Haus abbrennt oder eine Fabrik abbrennt. Man wird niemanden in die Fabrik reinschicken, wenn man sagt, okay, das Feuer ist so groß, ich kann das jetzt, ich warte, bis das ausgebrannt ist, ich verhindere im Prinzip einen Überspringen. Ich sag mal, ähnliche Taktiken werden die bei der Brandbekämpfung von Wäldern auch machen. Mhm. Ja, aber ich sag, wir sind eigentlich, wie gesagt, in Deutschland gut aufgestellt.
Ja,
ja, und ich sag mal, es gibt tausende von Feuern, die, also Waldbrände auch im Sommer, die bekämpft werden müssen. Mhm. Die Zahlen erhöhen sich auch. Es gibt Statistiken drüber. Und wenn man sich die Statistiken der zurückliegenden Jahre bis heute mal betrachtet, wird es eigentlich immer mehr. Mhm. Weil es genauso in Deutschland auch trockener wird, in unserem Land wie in Spanien schon ganz lange die Trockenheit herrscht. Ne?
Ja, okay. So, und jetzt hat es irgendwann einen Moment gegeben, da war der Herbert erleuchtet.
Und ja, was soll ich dir sagen? Erleuchtung kann ich da eigentlich nicht zu sagen, sondern ich habe mich eigentlich gefragt, warum löschen die irgendwann, nachdem ich 6 Jahre gelesen hatte, ich hatte so 4 Jahre, habe ich mich damit beschäftigt, wie löschen die, also Feuer löschen mit Hubschraubern, mit Aircranes, mit Feuerlöschtankern, also mit Flugzeugen von 6.000 bis 10.000 Liter. Dann haben die irgendwann mal die größte Maschine der Welt gebaut. Die kann also 100 Tonnen Wasser laden. Das ist im Prinzip ist das ein Jumbojet. Aber an dem Verfahren hat sich eigentlich nichts geändert. Ja. Das heißt also, diese Flugzeuge, die Hubschrauber müssen ihr Wasser von einem See in einen Behälter unter dem Hubschrauber tanken, indem die den Behälter in dieses Wasser eintauchen. Und dann fliegen die los. So, oder die fliegen mit einem Flugzeug zu einem See, müssen dann auf diesem See im Prinzip ein Landemanöver einleiten, tanken dann bei diesem Landemanöver, indem sie auf das Wasser aufsetzen, die Maschine voll, starten dann wieder durch, um mit der vollgetankten Maschine dann zum Brand zu fliegen und dann in Kamikaze-Manier, also 50, 60 Meter über dem Brand dann durch die Brandzone zu fliegen, das Ventil aufzumachen und das Wasser dann in den Brand abzulassen.
Jetzt hat man an der Stelle aber doch da, wo die großen Brände sind, in aller Regel wenig Wasser.
Ja, da beißt sich die Maus in den Schwanz. Alles über 100 Kilometer, lass brennen. Mhm. Also wir haben, ich sag mal, auf der Welt ungefähr 800, 850 Löschflugzeuge. Von Canadair bis das modernste Löschflugzeug, das momentan auf dem Markt ist, das ist ein russisches Modell, die nennt sich Beyer 200. Das ist ein Hybrid. Die kann also Feuer löschen, kann auf dem Wasser landen, kann auch auf dem Flugplatz betankt werden und kann auch Personen fliegen. Also die hat einen untergebauten Tank. Das ist das Modernste, was es momentan auf dem Markt gibt. Aber das ist von der Technik 1960.
Hast du eine Ahnung? Also solche Flugzeuge, die dafür geeignet sind, wie viel gibt es davon auf der Welt?
800. Es gibt eigentlich 800 Löschflugzeuge auf der Welt. Mehr gibt es nicht.
Und die konzentrieren sich wahrscheinlich.
Die konzentrieren sich da, wo die Brände sind.
Ja.
Aber da ist alleine, ich sag mal, in den Vereinigten Staaten, ich kenne nur die Zahlen von 2013, gab es über 7.000 Brände.
Okay.
7.000 Brände in 52 Staaten von Amerika.
Alleine in den USA?
Nur in den USA, okay. 7.000 Brände. Ich sag mal, die Zahlen, wenn man sich die Zahlen anhört, ich war 2013 war ich in Marseille auf der Brandschutzkonferenz und da haben zahlreiche Menschen haben da ihre Referate abgegeben, beziehungsweise die haben da gesprochen und da war ein Vertreter aus den USA, der hat einen Bericht für die amerikanische Regierung abgefasst und hat mal zusammengerechnet, dass in 2012 ist eine Summe von 110 Milliarden US-Dollar zur Feuerlöschung ausgegeben worden. Damit haben die 2012 die Summe von 2013 gleich mit ausgegeben. Also die Amerikaner haben bis 2012 pro Jahr 56 Milliarden US-Dollar für Verträge mit Löschfirmen ausgeschrieben, um Amerika feuerfrei zu halten. Und 2012 hat sich die Zahl verdoppelt.
Ein irres Volumen, ne?
Das ist nicht. Ich schaue jetzt auf die Zahlen seit 2000. Ja. Seit 2000 habe ich gelesen, ich habe 4 Jahre nur gelesen, was machen die? Und ich habe 2 Jahre Patente gelesen. Was gibt es? Und ich habe eigentlich immer wieder festgestellt, dass die mit Sachen arbeiten, die 1960 entwickelt wurden. Das Einzige, was daran neu ist, sind die Flugzeugmodelle. Also auf dem Wasser zu landen, in den Brand zu fliegen, direkt in die Gefahrenzone zu fliegen, im Kamikaze, also in Tiefflugmanier. Dieses Verfahren ist in den 1960er Jahren entwickelt worden und hat sich bis heute nicht verändert.
Also um es nochmal von der fliegerischen Seite her, also wir sagten ja vorhin irgendwie, dass die hohen Temperaturen ja eher irgendwie ein paar hundert Meter über dem eigentlichen Brand zu finden sind.
Ja, die sind da, wo die reinfliegen.
Und wenn ich jetzt mit dem Flugzeug in die Zone reinfliege, dann habe ich erstmal diese wahnsinnige Hitze, die von außen auf meine Maschine wirkt und zum Zweiten wahrscheinlich ja auch irgendwie unglaubliche Turbulenzen, oder?
Also, wenn man meint, das ist ein schönes Beispiel, was ich da gerne gebe, wenn mich das jemand fragt. Ja. Man sieht also von Löscheinsätzen aus der Ferne aufgenommen, wenn so ein Flugzeug im Sturzflug dann in den Brand reinfliegt und durch die Brandzone fliegt und das Wasser ablässt, die versuchen natürlich auch die Ränder zu löschen. Klar, die fliegen nicht mitten rein, weil die Temperatur in dem Feuer, die ist einfach gigantisch. Das würde kein Flugzeug überleben. Mhm. So, und ich sag mal, dieses jetzt an den Rand fliegen in Tiefflugmanier, und zwar 60, 70 Meter über den Brand, meistens tiefer, das Ventil aufzumachen und das Wasser abzulassen. Das Flugzeug kommt aus einer Temperatur, die irgendwo bei 30 Grad liegt. Das tankt also auf, fliegt los und die Tagestemperatur, ich sag mal, ist an dem Tag 30, 35 Grad. Dann steigt das auf 800, 900 Meter, das Flugzeug. Dann fliegt er zum Brand runter und fliegt jetzt in die heiße Zone rein. So, der kommt also aus 30 Grad und fliegt in 800, 900 Grad heiße Temperatur rein. So, und dann dehnt sich dieses Flugzeug in alle Richtungen.
Und das noch ungleichmäßig.
Und ich sag mal, und Turbulenzen. Ich habe noch nie eine Aufnahme, noch nie eine Videoaufnahme aus einem Cockpit gesehen, in dem Moment, wenn die löschen. Aber ich habe mit Leuten gesprochen, die in solchen Flugzeugen gesessen haben und die gesagt haben, du kannst es dir nicht vorstellen. Das ist so, als wenn du auf Felgen über einen strandbelegten Steinstrand fährst. So wirkt sich das im Flugzeug aus. Ich war selber noch nicht drin. Ich bewundere auch die Männer, die das machen. Ich bewundere die. Für mich sind das Helden.
Ja, oder die sind eine gewisse Gehirnbefreiung gehört auch dazu.
Nee, ich glaube nicht. Ich denke mal, das sind alles abgeklärte Piloten. Das sind auch keine neuen Maschinen. Ich sag mal, die einzigsten neuen Maschinen, die also gebaut werden, werden von Canadair gebaut. Mhm. Ja, das ist die bauen reine Löschtanker. Und von der Firma Beyers. Und der Rest sind eigentlich alles alte, ausgemusterte Maschinen, die also ihre Reisezeit in der normalen Zivilwirtschaft hinter sich haben und dann umgerüstet werden auf Löschflugzeuge.
Okay. Ja.
Da ist also nicht viel Neues bei.
Ja, also auf jeden Fall Heldentaten hinterm Steuerknüppel, ne? Also im Kopf. Also ich.
Heldentaten, na klar, aber da wird Geld mitverdient. Mhm. Da steht Geld hinter, da stehen Summen hinter, da fallen einem die Ohren ab.
Irre.
Es ist so. Also wenn man den Brand 1976 bei uns sieht, der hat 40 Millionen Euro, also so steht es im Internet, 40 Millionen Euro, das kann man erlesen. Ich habe das also irgendwann mal erlesen, 40 Millionen Euro hat die Aufforstung gekostet. Wenn man sich den Brand 2000 in Malaysia an, 2010 war der in Malaysia, der Brand hat 8 Milliarden US-Dollar gekostet. 8 Milliarden. Mhm. Da gibt es Statistiken drüber. Und man fragt sich natürlich, einerseits haben die eine Technik von 1960, mit der die Brände löschen wollen. Die Brände nehmen aber anhand der Wetterbedingungen, die sich ändern, ja, jetzt nicht nur unbedingt durch Umwelteinflüsse, die durch den Menschen kommen, sondern einfach durch unsere Welt selber. Das Wetter verändert sich. Ja, wir gehen auf irgendeine Klimaveränderung, die wir natürlich auch durch unsere Industrie mit beeinflussen und negativ beeinflussen, gehen wir irgendwo auf eine komplette Wetteränderung zu. Ja, also die Wetterzonen, die Temperaturzonen ändern sich. Wir haben, wo wir früher Wasser hatten oder auch grünes Land hatten, da dehnen sich plötzlich Dürregebiete aus. Ja? Wir brauchen nur nach Afrika gucken, dann sehen wir, dass es da dramatische Zunahme von Hungerkatastrophen gibt, weil die Ernten einfach ausbleiben. Mhm. Wo es früher geregnet hat, regnet es heute nicht mehr. Guck dir die Gletscher an. Die meisten Gletscher haben wir schon verloren, die gibt es nicht mehr. Mhm. Wenn du dir Bilder aus den 1950er Jahren anguckst, in den Alpen, Da sind Gletscher verschwunden, die haben wir vielleicht noch, wenn wir Glück hatten, haben wir die vielleicht noch als Kinder gesehen und du fährst da heute hin, da ist nichts mehr.
Also dieses Thema traditionelle Brandbekämpfung können wir, glaube ich, jetzt zumachen. Jetzt kommen wir mal, oder ist dazu noch was zu sagen im Moment?
Nee, eigentlich traditionell ist alte Verfahren, 1960er Jahren, unsere Fahrzeuge, die sind brillant, in Deutschland brillant, in aller anderen Welt sind die eigentlich, man hat da so ein Rieseninteresse nicht.
Mhm. Ja? Okay.
Also in Deutschland haben wir das Interesse, wir sind ein bevölkerungsreiches Land, wir haben einfach, hier gehört jedes Stück Land irgendjemanden und ich sag mal Agrarflächen und Wald ist Agrar. Wald ist Kapital, abbrennen zu lassen geht in Deutschland gar nicht. Ist auch richtig so.
Ja, ist klar. Okay. Gut, jetzt reden wir von dem Cubic Water Firestopper, CWFS. Das ist das, was du dir ausgedacht hast.
Tja.
Lass uns das, also vielleicht mal von der Vorgehensweise, einfach mal kurz zusammenfassen, wie das im Groben funktioniert. Das ist recht schnell erzählt.
Ja.
Und dann gehen wir einfach mal so in die Details rein, ne? Wo man sicherlich auch noch mal eine Menge Gehirn drin findet. Also, um es jetzt mal mit meinen Worten zu sagen, und ich lasse mich dann gern von dir verbessern, die Grundidee ist halt einfach, viel mehr Flugzeuge nutzen zu können, indem ich halt anstelle von einem großen Tank, der fest mit dem Flugzeug verbunden ist und auch an der Stelle gefüllt und entleert werden muss, nehme ich halt normale Flugzeuge, die dann ja im Grunde mit einer Art Kanister, also einem Wasserbehälter gefüllt werden. Den Wasserbehälter werfe ich im Flug raus aus dem Flugzeug, bringe den in einer definierten Höhe zur Detonation und beregne damit eine definierte Fläche, die sich halt einfach aus den entsprechenden Faktoren da ergibt. Das ist es grob zusammengefasst, ne?
Ja, dann muss man etwas, ich sag mal, schon etwas mehr auf den Punkt bringen. Ich bin ja durch das Lesen, was ist los, was machen die? Und durch Lesen von Patente bin ich auf Sachen gestoßen, die sich Leute schon ausgedacht haben. Also ich bin ja nicht der Einzige, der sich darüber Gedanken gemacht hat. Da sind ganz, ganz viele Leute vor mir gewesen, die sich Gedanken gemacht haben. Ich sag mal, die Tröpfchenlöschwirkung, die wurde schon um 1900, um 1890, 1900 wurde die schon benutzt. Da haben die einfach Holzfässer mit Wasser gefüllt und haben die gesprengt. Ja, um beispielsweise von irgendwelchen Fabriken Waldbrände wegzuhalten. Mhm. Ja, so. Und da haben sich also das Rauswerfen von irgendwelchen Behältnissen aus Flugzeugen war ein Riesenthema bei den Patenten und da gab es so gute Ansätze, aber die waren nicht praktisch. Ja? Mhm. Ich kann keinen Sack mit Wasser füllen und den versuchen, irgendwie aus dem Flieger zu kriegen. Also man muss einfach die praktisch schon auch, was kostet das im Anschluss? Das muss man unter einen Hut bringen. Ich sag mal, wenn eine Fläche abbrennen kostet 20.000 Euro und das Löschen von der Fläche würde 1 Million kosten, dann sage ich, lass abbrennen. Mhm. Ja? Also das Verhältnis muss einfach passen und die Machbarkeit muss da sein. Dann habe ich einfach verglichen, was haben wir? So und habe dann gesagt, okay, wir müssen etwas benutzen, was wir sowieso schon haben. Und wir müssen von diesen ganzen Speziallösungen weg. Hm. Also zurück zum Anfang. So, und dann habe ich gesagt, okay, wir müssen im Prinzip Flugzeuge benutzen können, die beispielsweise normalerweise Cargo fliegen. Davon haben wir genug.
Ja.
Wenn du dir vorstellst, dass ein Spezialflugzeug 35 bis 36 Millionen Euro kostet, ein so ein 6-Tonnen-Flieger, und der wird über 10 Jahre abgerechnet, ist das natürlich eine gewaltige Investition. Und der kann nur löschen. Mhm. Der kann nicht mehr. So, und dann bin ich irgendwann dazu übergegangen und gesagt, okay, du packst also Kanister in ein Flugzeug oder du hängst Kanister unter in ein Gestell unter einen Helikopter. Dann möchtest du die diese Kanister auslösen und du möchtest die in einer ganz bestimmten Höhe, damit die einen super Wirkungsgrad haben, möchte ich die zur Explosion bringen, um die Tröpfchenlöschwirkung im Prinzip in Aktion zu bekommen, um eine höhere Kühlfläche zu erreichen. So, dann habe ich rumgerechnet, ja, wie viel Kühlfläche kann ich erreichen? Und da gibt's andere Versuche, die das schon demonstriert haben, mit Säcken haben einen Sack an eine Leine gehangen und haben den dann abgeworfen. Da gibt's also wirklich auch geniale Bilder drüber, über die Tröpfchenlöschwirkung. Aber da stimmt die Schlagzahl nicht. Die Schlagzahl und die Geschwindigkeit, ich sag mal, indem ich die Massen an Wasser, nur Massen von Wasser können eigentlich wirklich löschen.
Was heißt Schlagzahl jetzt? Also wie
Schlagzahl, die Anzahl der Tonnage. So, ich habe beispielsweise, wenn du die klassischen alten Löschverfahren siehst mit Hubschrauber, hast du, du kriegst in so einen Babywassersack, den du bei der klassischen Helikopterlösch-Einsätzen fließt, der hat zwischen 1 und 5 Tonnen. Das heißt aber, dieser Löschbehälter, der fliegt zum See, taucht diesen Löschbehälter ins Wasser, fliegt dann zum Brand und lässt über ein Ventil dieses Wasser aus diesem Sack ablaufen. So. Die Geschwindigkeit, in dem der lädt, wenn der nah genug dran ist und Wasser hat, ist nicht das Thema. So, aber der muss runter in den Brand. Das heißt also, der fliegt genau bei diesen alten Löschverfahren, fliegt er in einer Höhe von vielleicht 70, 80 Meter in den Brand rein. Er begibt sich also in die Gefahrenzone, in die Temperaturzone und muss im Prinzip in so einer schwingenden Bewegung das Wasser auf den Brand verteilen. So. Und in dem Moment, wenn ich jetzt ein richtiges Magazin, wo ich von mir aus 2, 3, 4 Behälter drin habe mit 1000 Liter und ich kann das gezielt durch Knopfdruck auslösen, fällt dieser Behälter einfach senkrecht genau an den Punkt, wo ich den haben möchte und durch eine zeitverzögerte Sprengung kann ich den, ich sag mal, aus 500 Meter fallen lassen und ich weiß genau, der geht den 30 Meter über Grund, geht der anhand meiner gemessenen Höhe, geht der hoch. Und damit setze ich im Prinzip eine riesen Kühlfläche frei.
Also ich habe erstmal den Vorteil, ich muss mit dem Flugzeug nicht mehr in die Gefahrenzone.
Genau.
Oder zumindest in eine deutlich weniger gefährdete
Zone. Nein, ist ganz raus.
Ganz raus. Also ich bin komplett safe, also genauso sicher wie auf jedem Verkehrsflug.
Genau.
Und ich habe die Möglichkeit zu steuern, wie ich in welcher Höhe diese Tröpfchenwirkung einsetzt, ja?
Ja.
Und kann dann im Grunde auch vorherbestimmen, wie viel, auf welche Fläche das Wasser, diese Wasserladung dann verteilt wird.
Genau, ich kann das alles vorbestimmen.
Also je höher ich die zur Detonation bringe,
umso größer
wird die Fläche, aber dann natürlich auch wieder die Dichte an Wasser pro Fläche wird kleiner.
Ja, richtig. Wir sind also auf konfektionierte Zünder gegangen. Wir haben Zünder zwischen 5 und 9 Sekunden. Das heißt also, ich kann in einer Höhe zwischen 500 und 900 Meter kann ich fliegen. Und in Deutschland ist es so, oder beziehungsweise in den Ländern grundsätzlich, dieses Verfahren ist nichts für Zivilisten oder für irgendwelche privaten Löschfirmen. Natürlich, wenn die in Verträgen mit Regierungen arbeiten würden, könnten das auch Privatleute, aber es ist eigentlich grundsätzlich so, dass Löschen eigentlich die Aufgabe des Staates ist. Durch staatlich geführte Institutionen.
Ja.
Das heißt, mein Lieblingsbeispiel ist eigentlich Mallorca.
Ja, dann lass uns gleich nochmal drauf kommen mit regulatorischen Anfragen. Ja. Ich meine, das ist jetzt erstmal so das Löschen. Wenn ich jetzt, lass uns mal einfach die Logistikkette nach hinten gehen.
Ja.
Jetzt habe ich ja auch noch den Effekt, dass ich zum Nachtanken meines Löschflugzeuges ja nicht mehr zwingend auf eine Wasserfläche angewiesen bin zum Nachtanken, sondern ich kann im Prinzip jede Straße, jede Autobahn oder für Hubschrauber jede Fläche, die geeignet ist zum Starten und Landen, halt eben für diese Nachfüllzwecke verwenden.
Richtig. Ne? Also wenn wir da, gehen wir ganz einfach davon aus, wir müssen jetzt mal als Beispiel ein Land nehmen. Wir nehmen von mir aus Deutschland. Ja? In Deutschland, wir haben auch Waldbrände, wir hatten in den letzten Jahren Waldbrände. Wir hätten von mir aus, in Deutschland hätten wir 4, 5 feste Stationen, wo wir Hubschrauber supported arbeiten könnten. Das heißt also, da sind Magazine, die unter die Hubschrauber kommen. Wobei der Hubschrauber-Typ da eigentlich egal ist, das kann ein 1-Tonnen-Hubschrauber oder ein 5-Tonnen-Hubschrauber sein. Da ist halt nur die Magazingröße, die da steht und die Behälter. Jetzt kommt es zum Brandfall. Die Feuerwehr, die mit Fahrzeugen unterwegs ist, die merken, die schaffen es nicht, weil der Brand mit einer Geschwindigkeit läuft, wo die gar nicht hinterherkommen. Und weil das Gelände so unzugänglich ist, dass die im Prinzip das Feuer außer Kontrolle geraten wird. So, und dann ziehen die Notbremse und sagen, okay, wir brauchen Luftunterstützung. In dem Moment drücken die einen Button, die Hubschrauber fliegen los. Es kommt einer, es kommt zwei, es kommen drei, es kommen vier. Die fliegen zu dieser festen Station, zu dem Flugplatz und holen sich da die Magazine ab. Die können ruhig 100 Kilometer entfernt sein. Das ist für den im Moment keine große Radius. 100 Kilometer ist ein ganz normaler Radius dabei. So, und jetzt hast du dann von mir aus 10 Hubschrauber im Einsatz. So, das heißt also, wenn der erste Hubschrauber abwirft, startet der letzte von den 10. Der erste ist zurück, wenn der letzte da ist. Also machst im Prinzip eine Löschkette auf. Ja, du fließt in einem Zirkel, in einem Löschzirkel. So, also wird der Brand ständig mit Löschwasser von oben benässt aus einer absolut sicheren Höhe. Du hast ganz andere Rahmenbedingungen. Du brauchst wirklich kein Wasser mehr unbedingt in der Nähe haben. Ne?
Ja, gut. Also ich wollte ja erstmal die Logistik nochmal klarstellen. Ja. Ne? Also du bist jetzt schon bei der Wirkung, aber du bist ja immer schnell. Gut. Ja. Die Wasserbehälter, die man jetzt verwendet, also dein bevorzugter sind diese IBCs, ne?
Ja, IBCs heißt eigentlich nichts, sondern das ist eigentlich die Industriebezeichnung. Und deshalb, ich sage immer zurück zu den Wurzeln, wir müssen das Rad nicht neu erfinden. Wir müssen nur das benutzen, logischerweise benutzen, was wir schon haben. So, und ich sag mal, der Sinn aus der ganzen Geschichte war eigentlich,
lass uns mal eben, IBC ist jetzt eine Abkürzung, die versteht kein Mensch.
Doch, das ist Intermediate Bulk Container. Das ist nichts anderes.
Also ich habe es nicht gewusst, bevor ich dich kannte, deshalb sage ich das jetzt nochmal. Also man kennt sie so, neben der Gartenlaube stehen die zum Regenwasserauffangen schon mal ganz gerne. Oft halt unten Hahn dran.
Ja, ist immer fast immer ein Hahn dran.
Ich habe jetzt nochmal in der allwissenden Müllhalde Wikipedia nachgeguckt, zwischen 500 und 3000 Liter in den Größen.
Ja, richtig. Die, ne? Ja, gibt noch wirklich größere, aber die sind für uns absolut uninteressant.
Ja, okay. Und haben halt den Vorteil, erstmal eine bessere Raumausnutzung. Also richtig. Ich kann die Ecken nutzen und sie sind im Zweifel auch stapelbar, wobei das, glaube ich, in dem Zusammenhang jetzt keine Rolle
spielt. Nee, das spielt keine Rolle. Ich sag mal, der Intermediate Bulk Container, also einfach ist, das ist, wir sagen jetzt mal einfach, um das für die Hörer einfach, also Plastikkanister. Ja, ein 1000 Liter Plastikkanister. Ja. So, und den haben wir benutzt, weil der einfach händisch ist.
1000 Liter ist also quasi ein Würfel mit Meterkantenlänge. Ne?
Mit Meterkantenlänge. Die sehen etwas anders aus. Die haben nicht ganz, die sind nicht ganz quadisch, sondern die Länge und die Breite ist nicht ganz dieselbe. Aber das spielt für die Sprengung eigentlich keine Rolle.
Mhm. Okay, gut. Und wenn ich die jetzt, ich kann die jetzt an diese Autobahnstraßen, Start-Landeplätze halt erstmal befüllt hinbringen. Oder ich kann halt vor Ort zum Beispiel über die Feuerwehr halt eine Schlauchpump-Teichlogistik aufbauen oder mit Tankwagen arbeiten, dass ich die vor Ort wieder befülle.
Also wenn du mal von der mobilen Station ausgehst, die Feuerwehr hätte die Behälter und die Magazine hätte die in irgendeinem Gebäude stehen. Die Hubschrauber würden dann zum Brand hinfliegen, die würden eine Autobahn sperren und würden dann diese Befüllstation auf der Autobahn aufbauen. Das wäre überhaupt gar kein Thema.
Okay. Ja, jeder, der mal bei der Bundeswehr war, in unserem Alter ist das ja noch so, der kann sich das vorstellen. Das geht ratzfatz. Ne?
Ja.
Also THW macht das ja heute noch.
Ja.
Das ist sicherlich machbar. Also ich habe sonst immer viel an Computern gefrickelt. Auf einmal denke ich so in großen Dimensionen. Das macht Spaß. Klar. Jetzt kann man, also mal die andere Variante, das war jetzt die vor Ort nachfüllen, die andere Variante wäre ja im Grunde die Spedition im Umlauf.
Du musst das, pass auf, es ist ja immer so, ich habe einen Gefahrenbereich, beispielsweise Brandenburg oder Bayern.
Wie der Name schon sagt. Ne?
Ja, das wäre beispielsweise ein Gefahrenbereich. Ich hätte in Brandenburg oder ich sag mal in den neuen Bundesländern, hätte ich 3, 4 feste Stationen, die hätte ich da stehen, die würden auf privaten Flugplätzen oder auf nationalen, internationalen oder kleinen Flugplätzen stehen und das wäre im Prinzip die Ausgangsposition beispielsweise für Hubschrauber oder kleinere Flugzeuge. Ja, ich sag mal, Flugzeuge bis 10 Tonnen wären da schon sehr gut. So, jetzt wird ein Brand wird erkannt, der Brandalarm wird ausgelöst, die Hubschrauber kommen, die werden also, das brauchen keine Spezialflugzeuge, wir gehen jetzt mal vom ganz normalen Hubschrauber aus, der 4 Tonnen heben kann, ja, der hat dann 3 Löschpatronen drunter, dann kann ich so einen Brand ratzfatz löschen. Ich sag mal, die logistische Geschichte, das auf Räder zu bringen und jetzt, ich sag mal, beispielsweise das als mobiles System auf die Autobahn zu bringen, ist gar nicht notwendig.
Da war ja nur ein Gedanke. Also ein zweiter Gedanke, dass ich habe ja zum Beispiel bei Industrieanlagen fertige Löscheinrichtungen.
Ja, richtig.
Und mit Teichen entsprechend, die genau. Man eventuell auch noch nutzen könnte zur Befüllung dieser Kartuschen, dieser IBCs, um die dann möglicherweise per LKW wieder zu einem Startplatz zu fahren. Ne?
Ja, du kannst das aber, wenn du ein Land betrachtest, dann hast du Zonen, die gefährlich sind, also die hochbrisant sind. Das ist genau wie bei Fabriken. Da habe ich also bestimmt, ich habe CO2-Löschanlagen oder ich habe Wassertröpfchenlöschanlagen oder ich habe die Feuerwehr direkt dabei stehen. Ich sag mal, bei größeren Chemiefabriken, die haben eine eigene Werksfeuerwehr. Und genauso musst du eigentlich das Land sehen. Je gefährlicher die Punkte eingeschätzt werden durch die Feuerwehr, durch die Behörden, wie hoch die Brandgefahr da ist, da kann man natürlich an solchen neuralgischen Punkten könnte man feste Stationen einrichten.
Ja, klar. Ja gut, viele Parameter, viele Ausgangslagen, viele Kriterien, an denen man dann halt schrauben und die miteinander vereinbaren kann. Ne?
Wir haben uns dieses Jahr, ich war dieses Jahr in Mallorca und habe mir Mallorca angeguckt, das ist ein Albtraumbeispiel eigentlich. Mallorca brennt ständig. Die gesamten Balearen brennen ständig. So, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Löschverfahren mit Helikopterunterstützung auf Mallorca stationieren würde und würde die Logistik so gut machen, wie sie beispielsweise in der Bundesrepublik ist, also in Deutschland, dann würde es auf Mallorca keinen Brand mehr geben. Das wäre zu Ende. Ich sag mal, warum brennt es da? Da wird also ein Brand, der entsteht da, der wird erkannt. Die haben auch Löschflugzeuge, die haben auch Löschhubschrauber. Aber die Anzahl dieser Maschinen ist einfach zu gering. So, dann fangen die da an zu löschen. Dann kommt mal ein Hubschrauber, der versucht dann da zu löschen. Da kommt dann alle Stunde mal ein Hubschrauber. Und ich sag mal, mit einer richtigen Einsatzplanung und diesem Verfahren würde es auf Mallorca keinen Brand mehr geben.
Ja, das sind dann die Wirkungen, ne? Also Ich wollte jetzt einfach nur noch mal in der Kette bleiben, also in dem Verfahren, was du hast. Also wir haben jetzt irgendwie befüllte Wasserkanister, wir haben unterschiedliche Wege geklärt, auf denen wir die befüllen können.
Ja.
Und jetzt werden die ja hier mit dem Sprengsatz ausgestattet.
Ja.
Und ich meine, wir haben zwar alle mal zu Silvester unsere kleinen Knallerchen gezündet, aber die Dinger halt ins Wasser zu halten und ins Flugzeug zu stecken, ist ja noch mal irgendwie was anderes. Ne? Wie funktioniert denn das genau? Also was sind das für Sprengsätze? Wann werden die angebracht? Wie werden die scharf geschaltet? Wie?
Also darüber haben wir uns natürlich auch ganz viele Gedanken gemacht. Und die Parameter erst in dem Moment zusammenzubringen, das ist also einen wassergefüllten Behälter mit einem Sprengmittel und einem Zünder zu versehen, erst in dem Moment, wenn ich ihn brauche, macht die Sache natürlich nach vorne ungefährlich. Also die Sprengmittel, die Zünder sind in einem separaten Lager und die kommen erst in dem Moment, wenn der Alarmfall eintritt, werden die da weggeholt, um zusammengeführt zu werden. Jetzt ist die Kette einfach so, ich gehe mal jetzt wieder davon aus, dass wir eine feste Station haben, die Brandmeldegeschichte geht los, die Feuerwehr sagt, wir brauchen Unterstützung aus der Luft, in dem Moment läuft die Maschinerie los, die Behälter werden über eine Maschine mit Wasser gefüllt. Und am Ende dieser Abfülleinheit werden die mit einem Sprengsatz versehen. Der ist aber, wenn man sich im Militärischen so ein wenig auskriegt, der ist eigentlich ungefährlich. Solange den keiner auslöst und der da nur steht, tut der keinem Menschen etwas.
Also ja, nicht auslöst.
Auslöst
bedeutet konkret, also ich sag mal, der Sprengsatz ist das eine, der Zünder ist doch was Zweites.
Genau. Also Zünder plus also Sprengstoff plus Zünder ergeben eine Einheit, die wird in diesen Behälter eingesetzt und erst dann wird der in die Maschine verbracht oder wird auch dann erst eingesetzt, wenn er in der Maschine ist durch eine autorisierte Person. Dann fliegen die los, wenn die Heckklappe aufgeht oder der aus dem Schachtmagazin vom Hubschrauber rausfällt. Erst in dem Moment, wenn der das Schachtmagazin verlassen hat, wird der durch eine Reißleine wird der Zünder scharf gemacht.
Das ist eine elektrische Zündung?
Nein, ich will ja jetzt auch nicht aus dem Nähkästchen plaudern.
Okay.
Das ist durch eine Firma hergestellter, für uns modifizierter Zünder, der eigentlich einem elektrischen Zünder sehr ähnlich ist. Also es ist nicht so wie früher bei den Handgranaten, brannte in dieser Handgranate ein Pulverstreifen oder eine Pulverseele, die brannte ab und die brannte genau 3 Sekunden. Und dann hat wurde eigentlich der das Hauptsprengmittel in der Handgranate gezündet, ja. Zündkapsel nannte man die dann auch, ja. Ja. Die wurden eigentlich ausgelöst wie eine Patrone beim Gewehr. Also, okay, wenn du von der Handgranate den Stift abgezogen hast und hast den Bügel losgelassen, dann ist ein Hämmerchen auf eine Patrone geschlagen. Das hat in einem Röhrchen dieses Pulver abgebrannt. Dieses hat genau diese 21, 22, 23. Ja. Dann hat diese Flamme in diesem Röhrchen eigentlich das Sprengmittel erreicht von der Handgranate mit ungefähr 2700 bis 3000 Grad hat diese Flamme dann in diesem Röhrchen und bringt dann im Prinzip den Sprengstoff in der Handgranate zur Explosion. Ja. Und da gibt's heute natürlich ganz andere Sachen, die also auf elektrischer Basis funktionieren. Ja. Okay. Also ich packe im Prinzip Wasser in den Kanister, packe den Sprengstoff dabei plus einen speziell für uns gebauten Zünder, ja, oder konfektionierten Zünder. Das wird in ein Magazin geschoben oder in das temporäre Frachtgestell, was ins Flugzeug gebaut wird, denn das muss auch gecovert sein, wenn man sich vorstellt, so ein Behälter geht im Flugzeug kaputt und jetzt nicht gesprengt, der würde sich niemals sprengen oder geht da mit Absicht und zieht einen Zünder, sonst wird das gar nicht gehen. Ja, das Wasser würde ins Flugzeug auslaufen, dann wird die Maschine auch runterkommen. Also, okay, ein sicherer Transport innerhalb der Maschine ist wichtig, genau wie im Magazin. Mhm.
Gut, also erstmal auf jeden Fall der Sprengsatz, solange keiner an der Leine zieht, kann nichts passieren. Nein. Obwohl der jetzt verbaut ist, genau, im Wasser, erstmal alles gut. Jetzt sagtest du, dass diese Detonation halt in definierten Höhen gemacht wird. Genau. Das heißt, diesen Zünder kann man wahrscheinlich auch noch in irgendeiner Art und Weise Informationen mitnehmen, sprich programmieren.
Nein, das kann man nicht programmieren. Das ist eine ganze, ich sag da wieder zurück zum Anfang. Je billiger die ganze Sache ist, je billiger ist auch das Löschen. Wenn ich jetzt einen Zünder nehme, der höhenmessbar ist, der durch irgendwelche GPS gesteuert werden kann, das kann kein Mensch mehr bezahlen.
Wie lege ich denn dann fest, in welcher
Höhe? Ist doch ganz einfach. Ich möchte aus 500 Meter Höhe den Kanister abwerfen, dann brennt der Zünder genau 5 Sekunden. Und in 5 Sekunden macht er seine Höhe. Verstanden?
Noch nicht ganz.
Also, ein Gegenstand, der zu Boden fällt, aus der Luft abgeworfen, der fällt mit einer Fallgeschwindigkeit von 9,8 bla 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 Sekunden.
Das ist die Beschleunigung.
Genau.
Meter pro Sekunde
so, Quadrat. Und über diese Kurve, das ist ja nichts anderes als eine ballistische Kurve. Also bestimmt der Feuerwehrmann bzw. der Pilot bestimmt die Höhe aus ganz vielen Faktoren. Wie hoch ist der Rauch? Wie ist die Windgeschwindigkeit? Wie ist die Temperatur über dem Feuer? Wie ist meine sicherste Anflugschneise für mich und meine Maschine und meine Crew? So, und danach legt er den Zünder aus. Der sagt also, ich brauche jetzt einen Zünder, dass ich beispielsweise aus 1000 Meter Höhe in 1000 Meter Höhe fliegen kann und über meine ballistische Kurve die Kanister dann aus dem Flugzeug schmeiße. Und die Endhöhe, wo der hochgehen soll, die zieht der mathematisch einfach ab und dann macht der Bordcomputer für ihn. Oder die zieht er selber ab.
Okay, also ich beim Bestücken der Wasserbehälter mit dem Zünder lege ich eigentlich schon die Parameter fest.
Da legst du die Parameter fest.
Ich habe halt ein Regal, da liegen welche mit 5 Sekunden, welche mit 10 Sekunden. Und entsprechend kann ich mich dann bedienen.
Ja, das Spektrum wird da so breit nicht werden. Du wirst Zünder haben, die du auf 500 Meter einsetzen kannst. Du wirst auch Zünder haben, die du in 300 Meter einsetzen kannst. Daran soll die Entwicklung nicht scheitern. Und du wirst natürlich Zünder haben, damit je höher du gehen kannst, je sicherer bist du.
Also mit anderen Worten, ich lege fest, wie tief kann der Kanister fallen, bevor er explodiert.
Genau. Also wenn ich möchte, wenn du jetzt einen 1000 Meter Zünder nimmst, dann muss ich 1050 Meter hoch fliegen. Mhm. Und das kriege ich raus, weil, wie gesagt, die Feuerwehr löscht. Der Mann, der am Boden ist, wir leben im Jahr 2014. Der Mann, der am Boden ist, der Feuerwehrmann, der am Boden steht, der vorher versucht hat, den Brand händisch zu löschen, der hat ein GPS, der unterhält sich mit den Piloten. Die wissen genau, wie hoch die fliegen, um exakte Trefferquoten zu machen. Mhm. Das ist einfach so. Alles klar. Da wird auch nicht mehr geschätzt, Dafür haben wir Computer. Mhm. Die Welt ist vermessen. Ja, die ja, Welt klar. ist vermessen.
Ja, natürlich. Ne? Die Energie des Sprengsatzes ist die immer gleiche.
Die variiert auch. Die kannst du variieren. Also ob du jetzt, da ist da wieder die Frage, was habe ich für einen Brand? Habe ich einen Waldbrand? Mhm. Habe ich einen Graslandbrand? Brennt da ein Kiefernwald? Das ist immer von der Form abhängig, also von dem, okay. was da brennt, abhängig. Wie viel Quadratmeter Wasser möchte ich auf dem Punkt haben?
Ja.
Reichen 2,5 Liter pro Quadratmeter?
Mhm.
Ja, oder ja, damit, das ist einfach eine Forschungsgeschichte auch,
mhm.
ja, für die wir eigentlich, an der wir die ganze Zeit arbeiten. Ne?
Okay. Ja gut, also da ist auf jeden Fall Raum für Variationen und da kann man sich sicherlich auf die Gegebenheiten entsprechend spezialisieren und abstimmen, ne, die da möglich sind. Gut, jetzt schiebe ich diese IBCs, diese Kanister, nenne ich sie mal der Einfachheit halber, in mein Flugzeug rein. Dafür werde ich ja wahrscheinlich schon in der Größe irgendwas wie einen Gabelstapler brauchen, ne, um die zu bewegen. Und muss sicherlich auch darauf achten, dass mein Flugzeug halt nicht über seine Maßen belastet wird.
Nein, das haben wir vorher alles betrachtet. Wir haben betrachtet, welche eigentlich, wenn du mal davon ausgehst, ist das nichts anderes als ein humanitärer Einsatz, wo du Lebensmittel aus dem Flieger schmeißt. Mehr ist das nicht.
Ja, klar.
Ist genau so zu vergleichen.
Habe ich aber auch noch nie gemacht, deshalb rede ich.
Nein. Das ist ja, du kannst ein Flugzeug, ja. du kannst nicht jeden Flugzeugboden mit irgendwelchen, du musst schon von Frachtmaschinen ausgehen. Die sind dazu ausgelegt, ich sag mal, auf einen Quadratmeter 1000 Kilogramm zu nehmen oder sogar noch mehr. Je nachdem, was du für einen Flieger hast. So, und wir schieben jetzt beispielsweise unter einen Hubschrauber, würden wir ein Magazin drunter hängen, in dem die Behälter übereinander in einem Magazin gestapelt wurden, wobei du jeden einzelnen auslösen kannst, um eine super genaue Trefferquote hinzubekommen. Und in ein Flugzeug würdest du jetzt ein Gestell reinschieben in diese, wo du die Behälter reinpacken kannst. Mhm. So, und dieses Gestell wäre zu. Ja, der könnte also auch Turbulenzen durchfliegen.
Also es verrückt nicht,
weil... Das verrückt nicht, das muss komplett... Der Sicherheitsaspekt ist doch der hier im Vordergrund steht. Wir haben ja ein Video dazu im Internet stehen, der Kubikfighter, also da, was über den Kubikfighter seit September gezeigt wird. Der Sicherheitsaspekt ist für mich bei der Bekämpfung von Feuer aus der Luft der erste Punkt.
Mhm.
Der allererste Punkt. Da kommt jetzt die Sicherheit der Mannschaft ist die Nummer eins.
Ja.
Die Sicherheit der Maschine und der Mannschaft ist die Nummer eins.
Okay. Also wenn ich das Geräusch, wenn du das Mikro zuhältst, ist fast lauter als wenn du bist. Das ist aber egal.
Ich wollte deine Ohren schicken.
Ich muss irgendwann mal Räuspertasten einführen. Mhm. Eigentlich weiß ich schon, wie es geht, aber es kommt noch. Gut, jetzt haben wir es gegen Verrutschen gesichert im Flugzeug. Wir heben ab, kommen fliegen in der entsprechend vorher geplanten Höhe über unser Feuer und beginnen abzuwerfen. Ist das ein automatischer Mechanismus oder stehen da hinten Leute drin, die dann halt jeder einzelne...
Nein, das ist ja nicht eine ganz automatische Geschichte. Natürlich kann man jetzt sagen, wenn ich jetzt irgendwo in einem Entwicklungsland bin, dann stehen da Menschen in der Maschine und werfen die Kanister raus. Die machen die Heckklappe auf, lösen die Gurte, die Sicherungsgurte, und die Maschine stellt sich dann nach hinten ganz leicht schräg, das können die, und dann rollen die einfach aus diesem Teil raus. Du kannst das natürlich auch in Hightech betreiben.
Die haben ja diese Rollböden, ne?
Die haben Rollmaschinen. Aber ich sag mal, auch dieses Gestell, was da drinnen steht, also dieser lange, diese Frachtkiste, die da drin steht, die geht dann, also die Heckklappe geht auf, die Frachtkiste, das Ende der Frachtkiste geht auf oder die gesamte Frachtkiste geht auf, sodass ich die Behälter sehen kann. Ich mache die Behälter dann scharf, indem ich die Reißleine einhänge, und dann sagt der Pilot, okay, ich stelle die Maschine jetzt mit der Nase etwas hoch, und dann rutschen die Behälter wie beim Abwurf von Lebensmitteln, rutschen die Behälter dann genau über den Brand raus. Der sollte dann natürlich genau über der Schadzone sein, die er eigentlich löschen möchte.
Mhm.
So, und wenn wir das Ganze jetzt in Hightech machen, dann ist im Prinzip die Vorgehensweise, die Maschine wird beladen mit einem Abwurfgestell, also mit einer Abwurfkiste. In diese Abwurfkiste kommen dann die Löschbehälter. Die Kiste macht sich zu, die Heckklappe schließt sich, die Maschine startet. Jetzt sind da ja ganz viele Faktoren. Da ist ja, der Brand ist irgendwann mal ausgebrochen. Also da ist die Feuerwehr dran. Da ist das Wetteramt ist da mit bei, weil die bestimmen wollen, wie ist der Wind in den nächsten Stunden und so weiter. Also all diese Fragen kommen zu einem Punkt. Und dann kommt natürlich unsere Hightech. Wir sind im Hightech-Zeitalter. So, das heißt also, der Bordcomputer mit dem Kapitän zusammen entscheiden eigentlich, wo ist meine Flugschneise anhand der Daten, die alle zusammenlaufen. Das heißt, ich will ja nicht irgendwo auf der grünen Wiese abwerfen, sondern ich will genau die Schadzone über eine ballistische Abwurfkurve, die in dem Moment durch die gesamten Daten, die da zusammenkommen, Feuergeschwindigkeit, wie schnell ist das Feuer, in welcher Region, an welchem Breitengrad, Längengrad bewegt sich das Feuer voran, wo ist der genaue Punkt? Die GPS-Daten der Feuerwehrleute, die am Boden sind, die sich auch mit dem Kapitän unterhalten können oder die Daten, die dem Bordcomputer halt zusammenlaufen, die generieren eigentlich alle den Moment, in dem der Computer oder der Flugzeugführer sagt, jetzt löschen wir, Heckklappe auf, die Beladekiste geht auf, die werden scharf gemacht, 5, 4, 3, 2, abladen. Und dann laufen die Kisten, 10, 20, 30, 40 Plastikbehälter, werden dann aus dem Flugzeug geschmissen und fallen eigentlich im Sekundentakt zu Boden aus einer vollkommen sicheren Höhe, werden gesprengt und löschen den Brand.
Okay. Lassen sich dabei wahrscheinlich vereinzeln, also das ist nicht die ganze Reihe, die auf einmal rausfällt, ne?
Die,
also
zumindest dann in wenn du musst dir mal, das ist also, die ganze Reihe kann auf einmal rausgehen. Es gibt also da brillante Aufnahmen von Maschinen, wenn die Lebensmittel abwerfen. Die haben 10, 15, 20 Tonnen Lebensmittel geladen und dann wirft der die ab.
Ja, können ist klar, dass die alle auf einmal, das ist ja das Leichteste, wenn alles auf einmal rausfällt. Muss es auch so sein?
Ja, ich sag mal, das muss so sein. Ich sag mal, du könntest natürlich, da will ich auch nicht aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich dann zu viel über das Verfahren preisgeben würde. Wir haben natürlich über diesen Punkt auch nachgedacht, aber es macht keinen Sinn, nur einen vereinzelten Behälter mal hier einen, mal dahin rauszuwerfen, sondern du musst schon mit einer Masse da ankommen. Also, wenn die Heckklappe aufgeht, dann entlädt er sich.
Ja, nee, ist ja in Ordnung, ne? Ja. Also es kann ja nur sein, dass ich wirklich so eine definierten Abstand von 10 oder 15 Sekunden haben möchte.
Der ergibt sich ja nicht durch die Geschwindigkeit des Flugzeuges. Ich sag mal, so ein Flugzeug fliegt, ich sag mal, um überhaupt oben zu bleiben. Ein Flugzeug, um zu starten, braucht er 270 Stundenkilometer. Erst dann hebt der vom Boden ab.
In der Dimension.
Ja, in dieser dicken Dimension braucht er diese Geschwindigkeiten. Klar, kleinere Flugzeuge, die heben auch mit 90 oder 100 Stundenkilometer ab, je nachdem, wie kräftig der Motor ist oder wie groß die Tragflächen sind. Aber ich sag mal, in dieser Geschwindigkeit, die werden bei ungefähr 300, 360 Stundenkilometer machen die Heckklappe auf. So, und da ist eine Sekunde ist da, sind da richtig Meter. Also wenn jetzt zum Beispiel aus dem Flugzeug, das von mir aus 20 Tonnen geladen hat, also jede Sekunde ein Behälter rechts, links rausfliegt, dann ist das schon eine Fläche, die zumachen. Ne? Okay. Und ich sag mal, der Einzelabwurf, der macht beim Hubschrauber Sinn, um gezielt Punkte zu treffen. Ja, aber beim Flugzeug, bei solchen Dimensionen macht das keinen Sinn mehr.
Okay, verstanden. Fallschirme sind nicht dran, ne, um da irgendwas zu verlangsamen?
Nein, Fallschirme sind vollkommen unnötig, weil, na klar, muss man durch Testreihen sehen, die ballistische Kurve. Ja? Aber wir haben Berechnungen, ich habe Berechnungen mit Studenten gemacht, um die ballistische Kurve rauszukriegen. Wir haben sogar eine Formel dafür. Ich habe sogar eine Rechenmaschine dafür.
Ja, eine Parabel wird es ja wahrscheinlich sein. Ne? Eigengeschwindigkeit des Flugzeuges verlangsamt sich gegenüber Grund immer mehr.
Genau. Also da haben wir genaueste Berechnungen gemacht. Auch man kann so, ich sag mal, man sagt ja, wenn ich jetzt ein Gewehrgeschoss oder ein Geschoss von einem Panzer betrachte oder von mir aus von einer Kanone betrachte, die haben alle eine ballistische Kurve. Und genau das gilt für diesen Behälter auch. Ich habe nach dem Abwurf eine ballistische Kurve, die kann ich berechnen, auch mit Seitenwind berechnen und so weiter. Und deshalb wird diese Geschichte auch so genau.
Okay. Ja. Noch so ein Punkt aus dem Fliegerischen. Durch diese relativ große Masse der Kanister könnte ich mir vorstellen, dass da auch Schwerpunktveränderungen im Abwurfmoment kommen. Das ist alles kompensierbar aus dem Flugzeug.
Da gibt es wirklich Bilder oder auch Aufnahmen, richtig gedrehte Aufnahmen von Flugzeugen, die also richtig Ballast abschmeißen. Die sind ja beispielsweise in der Lage, Panzer abzuwerfen. Hm. Und so ein Panzer, der hat mal eben zwischen 28 und 44 Tonnen. So, und wenn der aus dem Flugzeug rausfliegt, also rausgerissen, der wird mit dem Fallschirm, wird der im Prinzip rausgezogen nach hinten, dann macht die Maschine schon einen Satz nach oben, weil da fehlen plötzlich 44 Tonnen. Ja, dann geht die natürlich massiv nach oben. Das ist natürlich fliegerisches, das ist Übung. Ja, das ist Übung.
Also relativ zu den Turbulenzen in der Hitzezone des Brandes ist es, glaube ich, noch entspannt. Ne?
Ja, ich denke mal, ja. Die meisten Flugzeugunfälle, wenn man sich die betrachtet, die passieren ja eigentlich also bei den klassischen alten Methoden. Also wir spielen da mal kurz durch. Der fliegt also zum See, landet auf diesem See, tankt sein Flugzeug auf. Wenn er Pech hat, hat er nicht genug Wasser unterm Kiel und macht sich den Rumpf auf und überschlägt sich vielleicht mit dem Flugzeug. Okay. So, sagen wir mal, der See ist tief genug, da ist genug Wasser da, der kann tanken und fliegt jetzt mit 300 Stundenkilometer fliegt er in den Brand rein und das ist ein bergiges Gebiet, der fliegt also durch ein Tal, fühlt sich eigentlich sicher und dann kommt der 80 Meter hohe Baum und evakuiert seinen Flügel. Ja, das ist die dumm gelaufen Variation, aber meistens ist das eigentlich so, die Flugzeuge fliegen in diese Zone rein und der Temperaturunterschied ist irre, der ist einfach irre, die kommt aus der Kälte und fliegt in die absolute Hitze und es gibt also sehr gute Bilder oder beziehungsweise es gibt da dramatische Bilder, wo die einfach die Flügel abreißen. Nachdem der die Hitzezone verlassen hat, fallen die Flügel ab.
Ja, ist eine irre Materialbelastung.
Ja, das ist, vor allen Dingen, die Maschinen sind ja dann ständig diesen Wechselwirkungen ausgesetzt, weil die ja nur noch für diesen Zweck eingesetzt werden. Ja. Also wenn der am Tag 30 Einsätze fliegt, dann muss diese Maschine diese 30 Einsätze die überleben, die Temperaturunterschiede.
Ja. Wie sagen die Jungs immer? Heißer Scheiß, ne?
Nee, die sagen immer, kann Baumwolle rosten?
Okay, vor den Erfolg hat der deutsche Bürokrat das Formular gesetzt und die Verordnung. Und jetzt kann ich mir vorstellen, Sprengstoff im Flugzeug finden die gar nicht lustig, oder?
Also das ist eigentlich nicht richtig. Wenn man sich die Verordnung anguckt, es ist also für ganz, ganz viele Firmen, wie kommt Sprengstoff von A nach B? Wie fliegt das Militär seine Sachen von A nach B? Wie kommen die Amerikaner oder andere Staaten, wie fliegen die ihre Sachen, die die in Amerika in die Flugzeuge laden und in Deutschland zwischenlagern müssen, zu ihren Truppen? Also wie kommt das überhaupt? Das passiert doch nicht alles auf dem Landweg. Also es gibt da ganz, ganz viele Genehmigungen und Ausnahmegenehmigungen. Natürlich muss so eine Sache zertifiziert werden, aber wir sind in Europa. Wir haben europäische Gesetze.
Ja, nun gut. Also ich sag mal so, ich bin ja mittlerweile öffentlich Jäger. Darf ja jeder wissen. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, ich habe mal eine Patronenhülse in meiner Jackentasche gefunden, 3 Meter bevor ich an der Sicherheitskontrolle am Flughafen ankam. Und da kriegte ich echte Panik. Ja, das ist ja seit 2001, ne, seit unseren Zeiten in den USA, ist man ja irgendwie unter Generalverdacht. Und dann ist Sprengstoff oder alleine Rasierschaum im Flugzeug ja schon eine Katastrophe. Und ich sag mal, du wirst ja wahrscheinlich mit so einer Technologie, die du dir ausgedacht hast, da in Gespräche verfangen, wo du ja vorher auch nicht dran gedacht hast, ne?
Der Transport von, ich sag mal, da müsste ich jetzt wieder aus dem Nähkästchen plaudern.
Mach ruhig.
Ich sag mal, der Transport. Ja. Wir hatten für dieses Jahr, für Februar beziehungsweise für März, hatte ich Tests geplant bei einer Firma in Lichtenau. Und die wollten wir mit dem Autokran durchführen. Das heißt also, ich wollte ein temporäres Testmagazin bauen, das an einen Kran aufgehängt wird, der das Testmagazin 80 Meter hoch heben kann, um auch eine sichere Entfernung, entsprechende Höhe zum Grund zu haben. Und wir wollten dann aus diesem Testmagazin, wollten wir dann 4 Behälter jeweils reinpacken und dann einzeln fallen lassen, um die ersten Tests zu machen, wie viel Sprengstoff brauche ich für so und so viel Quadratmeter auf dem Boden. Ja, da war so eine richtige Testreihe geplant und dann haben wir ein Meeting gemacht, um dieses nochmal zu besprechen. Und da waren auch Da war auch die Politik und die Wirtschaft dabei. Und dann sagte einer aus der Wirtschaft, Leute, wir müssen diesen Test, den müssen wir erweitern, und zwar um den Helikopter. Also wir machen nicht nur den Krantest, sondern der Krantest ist eigentlich der Vortest, um dieses Magazin nachher unter einen wirklichen Helikopter zu hängen, um das ganze Verfahren in der Phase 1, Helikopter supported, abzuschließen. Ja? Mhm. Die Wirkungsweise, dass das funktioniert, das stellt keiner mehr in Frage. Ich sag mal, Tröpfchen-Wirkung braucht man nicht in Frage stellen. Die Wirkung jetzt durch die Explosion, die ist bewiesen, das brauchen wir auch nicht mehr. Jetzt geht es eigentlich darum, das Ganze mal vorzuführen. Mit einem Magazin, an einem Hubschrauber, mit einem Gestell in einem Flugzeug.
Nicht uninteressant, aber wissen wollte ich ja eigentlich, gibt es irgendwelche Regularien, Gesetze dazu?
Na klar.
Oder bist du wem auf die Füße getreten damit? Also überhaupt mit der Idee? Also ich kann mir vorstellen, dass bei sowas der deutsche Beamte reflexartig erstmal ruft, geht auf gar keinen Fall.
Na klar. Geht auf keinen Fall, war sofort da. Brauchen wir auch nicht. Hieß es,
ja, brauchen ist ja noch was anderes.
In Deutschland brauchen wir es nicht, das brennt in Deutschland nicht, wir brauchen sowas nicht. Und natürlich, das Bewegen von Sprengstoff, also von Sprengmitteln in Deutschland im Flieger ist komplett seit dem Attentat, das da mal war, ist das verboten.
Also du bist dann sofort ausschließlich im militärischen Bereich. Mit Zivil lässt sich gar nichts machen. Hatten wir ja auch vorhin eingangs.
Ist eigentlich nicht richtig, weil es gibt ja Genehmigungen. Es gibt Ausnahmegenehmigungen, es gibt Genehmigungen. Also das, was wir vorhaben, lässt sich eigentlich genehmigen. Die Genehmigungen sind gar nicht so schwer zu erreichen.
Dann bist du beim Luftfahrtbundesamt oder wo bist du?
Das sind einige Behörden, die da eingeschaltet werden würden, und da gehört auch das Luftfahrtbundesamt zu.
Also es ist schon ein kleiner Bürokratiebereich.
Also der Transport, ich sag dir mal, der Transport von Sprengstoff von A nach B ist verboten.
Ja, nur die Genehmigung zu erhalten, wird ein Behördenmarathon sein.
Wird ein Behördenmarathon, aber wir transportieren ja gar keinen Sprengstoff. Wir bringen den ja nicht von A nach B.
Ja gut, der geht unterwegs verloren, ne?
Nein, der wird unterwegs abgeladen. Also da ist schon, guck mal, ich habe gerade vorhin gesagt, wir sind in Europa. So, wenn du jetzt mal in den Winter reingehst, wie kriegen die Schweizer, wie kriegen die Österreicher, wie kriegen die ganzen bergischen Länder den Schneewächten von der Berge, bevor die ganze Straßenkämme zuschütten? Also packen die Sprengstoff in einen Helikopter, ja, so Riesenpatronen von 1 Meter Länge, die sind dann auch schön rot, damit man die gut erkennt. Dann fliegen die Berge hoch, da wo Schneewächten sich bilden. Dann ziehen die den Zünder wie bei einer Handgranate und schmeißen diesen Sprengstoff in den Schnee. So, die haben eine Genehmigung. Und da wir in Europa sind und europäische Gesetze auch für Deutschland gelten, ist das bei uns eigentlich das Gleiche.
Ja, nur ich weiß ja noch nicht, wie es ist. Wie ist es denn?
Ja, die dürfen's.
Ja, aber auf welchem Wege kriegen die Genehmigung? Na,
die haben die Genehmigung.
Von wem?
Ja, vom Land. Von der Fluggenehmigung, ich weiß nicht, wo die das haben. Damit habe ich mich eigentlich, das ist natürlich ein Punkt, wo ich drauf stoßen werde, wo ich Genehmigungen habe.
Oder ich dachte, da wäre es schon durch.
Nee, aber es gibt diese Genehmigungen.
Ja.
Warum sollen wir wenn wir Brandbekämpfung haben, diese Genehmigung nicht bekommen? Warum nicht? Sehe ich keinen Grund drin, warum wir die Genehmigung nicht haben.
Also ich weiß keinen konkreten Grund, aber ich kann mir vorstellen,
dass man
den Behörden hinreichend gute
einfallen. Ja, schon klar. Schon.
Ist jetzt einfach nur mal so Lernkurve aus vielem, bis hierhin gesehen habe, aber gut.
Ja.
Hast du schon mal rausgefunden, inwieweit die Menschen, die mit diesen Dingen umgehen, besondere Schulungen, Sicherheitsvorkehrungen, sonstiges erfüllen müssen, um so ein Verfahren?
Also
es wird ja sehr international in jedem Staat wahrscheinlich auch wieder einzeln geregelt sein. Ne?
Also wir haben uns, ich habe mich natürlich, klar, ich habe mich schlau gemacht. Also um diesen Test zu fahren, die Genehmigungen auf einem abgeschlossenen Gelände, das ist eigentlich nur eine Anmeldungssache beim Land. Wir hätten diesen Test, den wir für dieses Jahr geplant hatten mit dem Kran, hätten wir beim Land Nordrhein-Westfalen angemeldet, dass wir diesen Versuch auf einem abgeschlossenen, von uns gesicherten Gelände machen. Und wir hätten den da auch mit einem Hubschrauber machen können. Weil diese Tests eigentlich mit ganz, ganz oft durchgeführt werden. Also das aus Hubschraubern speziell zu Tests irgendwelche Munition oder Sprengstoff rausgeschmissen wird, um zu testen, beispielsweise die verpackten Sprengstoff in Spezialkisten. Jetzt muss man ja davon mal ausgehen, dass so ein Flugzeug auch mal abstürzen kann. Was passiert beim Absturz? Bleibt die Kiste ganz, geht der Sprengstoff in der Kiste hoch, was passiert damit? So, und das machen die. Und da eine Genehmigung zu kriegen, das ist eine Formularsache. Das ist also kein, die Genehmigung hätten wir auch bekommen. Oder da sehe ich also kein großes Drama drin, die zu bekommen. Ich habe mich also mit der Hubschrauberfirma in Verbindung gesetzt und habe gesagt, Leute, wir haben das und das vor, brauchen wir dafür Genehmigung? Ja, wir brauchen Genehmigung. Die zu halten ist eigentlich kein Thema. Das haben wir dieses Jahr schon zweimal gemacht, an anderen Orten in Deutschland. Haben wir diese Tests, also wir haben Sprengstoff vom Hubschrauber abgeworfen. Das ist nicht das Problem. Das würden wir genehmigt kriegen. Der Einsatz nachher, das heißt also, dieses Verfahren zum Einsatz zu bringen, das entspricht natürlich, da bedarf es wieder einer Zertifizierung durch das Luftfahrtbundesamt, der gesamten Staffel von Formularen, die dann und Tests rein und weiß ich nicht, das hätten wir alles vor uns, das ist richtig.
Okay. Ja, es sind halt so die Punkte, da muss man tief Luft holen, abtauchen und hoffen, dass man durchkommt.
Ja, das Problem für uns hier, wir haben momentan keine Notlage. So, aber wenn ich Länder wie Vereinigten Staaten, wie Spanien, die also im Jahr hunderte Millionen Euro verlieren, weil da alles abfackelt, die haben Notlage, ja. Die haben einfach Notlage.
Okay. Jetzt könnte ich mir vorstellen, also ich fabuliere mir einen zusammen, dass ich dieses Verfahren ja auch prophylaktisch strategisch einsetzen kann. Also ich kann jetzt nicht nur sagen, da ist ein Brand und den möchte ich jetzt löschen. Kann vielleicht auch einfach mal nass machen, damit es überhaupt gar nicht ersandt.
Nee, hängt. Das würde, ich sag mal, keiner nimmt Penicillin, wenn er keine Grippe hat oder wenn er wirklich krank ist. Ich sag mal, jetzt prophylaktisch da irgendwelche Grundstücke nass zu machen, das hat ja auch seinen Preis. Ja, und da wirklich nur Grundstücke nass zu machen, ich glaube, das macht keinen Sinn. Da kann man, würde ich so sehen, macht wirklich keinen Sinn.
Ja, okay. Ja. Ja, und ja, ich sag mal so, ist es nicht vielleicht auch einsetzbar, wenn ich jetzt irgendwie einen strammen Wind habe und so ein Brand driftet halt auf ein wertvolles Gebiet zu?
Na klar.
Dass ich an der Stelle dann halt sage, jetzt aber prophylaktisch nass machen, damit nicht übergreift?
Nein, ich bekämpfe dann den Brand an seiner Front. Ich bekämpfe dann den Brand, um den auszumachen. Das ist doch klar, wenn ich jetzt, ich sag mal, ich habe Grasland, das abbrennt.
Ja.
Das ist ja nicht, das ist ja, ich sag mal, ökologisch nicht, manchmal auch sinnvoll. Dass das Gras runterbrennt, damit das nächste Grüne nachsprießen kann, wenn ich denn dann auch Regen habe. Sondern jetzt brennt es von mir so auf Farmland zu. Dass ich das dann löschen muss, das versteht sich davon selber. Ich sag mal, die Brände beispielsweise in Russland, die waren 2010, die waren so dramatisch, dass die sogar, Russland ist eigentlich die Kornkammer, immer noch die Kornkammer Europas, die Kornkammer vieler, vieler Länder. Und die Sowjetunion bzw. Russland hat 2010 die Exporte runtergefahren, weil die selber nicht mehr genug hatten. Weil die Flächen, die da abgebrannt sind, die waren so gigantisch, dass im Prinzip der Export von Getreide komplett eingestellt wurde. Also dramatisch zurück. Die Preise sind also in die Höhe geschossen. Länder, die darauf angewiesen haben, bekamen überhaupt keine Güter mehr. Ich sag mal jetzt mein Gott, Agrargüter von da, weil die alle abgebrannt waren.
Okay.
Also Weizen, speziell jetzt Weizen, um Weizen und Mais und so ein Zeug da, was von da kam, ist alles eingestellt worden. Das kann man aber, das ist jetzt nicht von mir gesponnen, das kann man nachlesen. Ja, die Russen haben nicht umsonst wochenlang versucht, da zu löschen, und in Russland brennt es immer. Es brennt immer, es brennt jetzt in Russland. Es brennt in diesem Moment in Russland.
Okay.
Da brennen Flächen, die sind einfach nur irre. Die brennen das ganze Jahr. Aber das Land ist so groß, das interessiert da keinen.
Ja.
Ja,
ja klar.
Ja, ist so.
Okay.
Ja. Solange das nicht Moskau betrifft, und 2010 war es so, dass die Brände so groß waren, so großflächig waren, dass da nicht nur irrsinnig viele Menschen draufgegangen sind und auch Agrarflächen abgebrannt sind, die wirklich zur Weltnahrungs im Prinzip gebraucht wurden oder auch um die Exporte und die Gelder für Russland zu generieren oder auch die Wirtschaft am Laufen zu halten. Man konnte wochenlang die Flughäfen nicht anfliegen. Da ging also gar nichts mehr.
Okay. ich sag mal, in diesen vernetzten Zeiten, die wir jetzt seit etwa 20 Jahren erleben, in zunehmendem Maße kommt man natürlich auf die Idee, dass man, ja, ich sag mal, Wetter und Flugdaten und ja auch dann den Einsatz mehrerer Flugzeuge oder Drohnen miteinander kombiniert. Habt ihr sowas mal bedacht?
Also der Einsatz von Drohnen wird ja in vielen, 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 vielen Ländern ist ja schon im Einsatz. Meistens im militärischen Einsatz. Also ich kenne nur ganz wenige Beispiele, wo man das jetzt mit einsetzt. Ja, das ist aber nichts Konkretes, weil die drücken sich da alle auch nicht so richtig aus. Da wirst du jetzt nichts im Netz finden, wenn du sagst, wenn du jetzt im Netz eingibst, wer überwacht seine Waldgebiete mit Drohnen? Da wird also keiner hier schreien. Ja, obwohl das eigentlich sinnvoll wäre, ja, aber das ist eine Sache, wo ich mich nicht mit beschäftigt habe.
Ja, nun gut, im militärischen Bereich gibt es ja mittlerweile kampffähige Drohnen, also bewaffnete Drohnen, die werden eingesetzt, auch von der Bundesrepublik Deutschland. Und ich sag mal, im Grunde ist der Gedanke ja naheliegend, so eine Technologie dann auch zur Waldbrandbekämpfung einzusetzen.
Ich habe das 2013 gesehen, da gibt es einen Science Fiction, und das ist für mich Science Fiction, das ist also ein Riesenflugzeug, ich sag mal, mit Heckklappe, der also ganz viele kleine Flugzeuge in sich geladen hat. Die haben jeweils 500 Liter Wasser in sich getankt, diese kleinen Drohnen. Und die schmeißt er, eine nach der anderen schmeißt er die oben aus dem Beim Fliegen, lässt er die einfach fallen. So, und diese kleinen Drohnen, die fliegen dann Richtung Brand, ja, und löschen dann diesen Brand und fliegen dann wieder ganz alleine irgendeinen Flughafen an. Das ist so utopisch teuer, was die sich da ausgedacht haben. Das ist so utopisch teuer, da wäre ich nie drauf gekommen, mir so einen Mist einfallen zu lassen. Ich weiß nicht, was so eine Drohne kostet. Ich habe mich da mit Drohnen nie beschäftigt. Ich habe gerade gehört, ich sag mal in den Nachrichten, dass die Drohne, die die Deutschen sich haben basteln lassen, dass die überhaupt nie vom Boden abheben wird, weil die einfach so unsicher ist und auch so teuer war. Der Preis für das Ding, der ist also, ich weiß nicht, so wie beim Flughafen um, die ist 2, 3, 4, 5, 10-fach gestiegen, keine Ahnung. Und ich halte das einfach unbemannte, wir haben heute sowieso schon viel, viel Verkehr am Himmel. Und diese Drohnen, die müssen ja nicht nur auf das Feuer fliegen, beziehungsweise den Feuerkampf, das Feuer bekämpfen, sondern die müssen ja dann auch noch mit der gesamten Luftfahrt, die sowieso schon dann im Raum ist, da müssten die ja kommunizieren. Oder dieses Gelände, was dann halt gelöscht werden soll, müsste komplett für alle anderen Flugzeuge nicht zu befliegen sein. Ja. Also das ist für mich ist nicht machbar.
Wie auch immer, ich meine, militärische Lufträume definiert man ja heute schon, ne, wo Tiefluftgebiete sind und kein Ziviles darf rein. Also sowas gibt's ja. Ist aber auch jetzt egal, war ja auch nur, was irgendwie mal so im Kalkül gehabt hat. Jetzt ist das ja eine Idee, die ist keine kleine, ne? Also eher eine, wo du, glaube ich, öfter mal in große Augen guckst, wie echt kann man machen. Und wie sind denn so die Reaktionen der potenziellen Anwender, der Menschen, die du versuchst dafür zu begeistern? Was für Erfahrungen sammelst du?
Also ich habe 2006, 2008 habe ich mit den ersten Leuten darüber gesprochen, mit Feuerbrandexperten, meistens von der Feuerwehr, habe denen das vorgestellt und habe mal gefragt, was die davon halten. Und eigentlich war die Reaktion war eigentlich positiv. Nachdem ich denen erklärt habe, wie ich es machen will, oder was ich da vorhabe mit diesen Plastikbehältern. Und wir gehen ja eigentlich, wir sind ja noch schon viel weiter gegangen. Wir haben gesagt, wir müssen einen Behälter entwickeln, den wir auch zusammenfalten können, damit wir ganz viele Behälter in einen Raum für ein mobiles System bekommen. Ja. So, und die sind eigentlich von der Idee, sind die alle begeistert. Weil wir, jetzt muss ich noch mal einen kurzen Sprung zurück machen. Also wenn man sich die Verfahren anguckt, die mal irgendwann in den 60ern zum Einsatz kam und bis heute angewendet werden, wo sich da eigentlich nur der Flugzeugtyp geändert hat, nicht das Verfahren selber. Zu dem Verfahren, was wir jetzt hier als Cubic Water Fire Stopper bezeichnen, haben sich die Rahmenbedingungen zur Sicherheitstechnik um 100% verbessert. Also unser Verfahren ist eigentlich nichts anderes wie der Abwurf von Lebensmitteln in einem humanitären Einsatz. Mehr ist das nicht. Ja, gut, dass da jetzt Knaller drin sind oder Sprengstoff drin ist. Solange keiner die Reißleine einhängt, dass der beim Verlassen der Maschine sich aktiviert, ist das Ding ungefährlich, wird der Einsatz abgebrochen, kann der landen, baut den Zünder aus, ja, baut die ganze Sache wieder auseinander, packt das wieder ins Regal und lässt das, sticht mit dem Messer in den Behälter rein, weil der hat keinen Auslasshahn, weil das ist ein Einwegbehälter, sticht mit dem oder packt da eine Pumpe rein, pumpt den leer und stellt den wieder weg. So, also die Verfahren, wir haben die Rahmenbedingungen geändert, wir haben die Sicherheit verändert, wir haben die Geschwindigkeit, die Tonnage verändert. Also wir können eine Tonnage fliegen, die vorher nicht möglich war.
Ja, verstehen die Menschen das? Also ich sag mal, wenn du, ich meine, du suchst dir ja Ansprechpartner, irgendwo im Umfeld der, der Feuerwehren, ich spekuliere mal, Militär oder sonst
Feuerwehr.
Also adaptieren die dieses Gedankengut so?
Ja. Echt? Also jeder, der sich damit eigentlich beschäftigt und ich sag mal, die Verfahren sowieso kennt, der erkennt sofort die Genialität. Sofort. Da ist also keiner, viele, die ich sag mal, wenn ich mit jemandem rede, der keine Ahnung von der Brandlöschung hat.
So wie ich.
Der sagt, und was ist mit den Plastikbehältern, die da rumliegen und so, ja. Wir haben natürlich auch, klar, die Plastikbehälter müssen eingesammelt werden. Die noch da sind, werden eingesammelt. Ja. Damit kann ich aber auch gleich einen Nachgang machen, weil da sind Tiere im Wald, die vielleicht vom Feuer überrascht wurden, die nicht mehr weggekommen sind. Da kann ich auch gleichzeitig die Nachsuche machen. Ja? Ich kann den Brand dann auch betrachten. Was hat der an Schaden verursacht im Nachgang?
Okay.
Ja? Also Leute, die sich mit Bränden auskennen, sind von dem Verfahren zu 99%, also von 100 Leuten, die Ahnung haben vom Feuer, von der Brandbekämpfung, mit denen ich gesprochen habe, sind 99 auf unserer Seite. Die sagen einfach nur genial.
Ja. Und das ist so national wie international ähnlich, gleich,
also ich,
unterschiedlich?
Nein, das, ich sag mal, international ist es eigentlich so, dass die meisten befürchten, dass wir ganz, ganz schnell mit diesem Ding auf dem Markt sind.
Ja.
Weil,
befürchten?
Die befürchten das, ja klar. Die haben eigentlich davor Angst, weil die verdienen ja jetzt damit Geld.
Ja.
Die verdienen damit Geld, dass sie im Prinzip in einer Monopolstellung mit ihren Spezialflugzeugen Brände löschen.
Ja.
Und da die Anzahl der Brände so gewaltig ist, dass die überhaupt nicht hinterherkommen, ja, also die können sich aussuchen, wo die löschen gehen. Ja.
Okay.
Und zu Preisen, beziehungsweise wenn ein Land brennt, ist der Preis eigentlich uninteressant.
Ja,
guck dir Griechenland an. Griechenland, der Brand bei Griechenland, das kann man auch nachlesen, der hat fast 100 Millionen Euro gekostet.
Mhm.
Und da haben die Griechen, die haben den kleinsten Anteil am Löschen gehabt. Also da waren spanische Maschinen, da waren deutsche Maschinen, oder Deutsche waren mit im Einsatz. Also da war alles, ich glaube, die Griechen, die haben zwar Löschflugzeuge, ja, da haben alle gelöscht.
Alle. Also mal kurz gesagt, also du bist ja dann eigentlich in so einer, ja, glücklichen wie gleichzeitig unseligen Situation, das zu haben, was man eine disruptive Technologie nennt. Also wenn deins eingeführt wird, wirst du bestehende Geschäftsmodelle quasi
in Frage stellen. Nein, oder? überhaupt nicht. Weil die Leute, guck mal, auf der ganzen Welt gibt es vielleicht 15 Löschfirmen. Und diese Löschfirmen, die sind für uns unabdingbar. Weil der Staat alleine oder die Staaten alleine, die schaffen es doch gar nicht. Eigentlich hilft dieses Verfahren diesen Firmen eigentlich schneller, sicherer, effektiver zu löschen und gleichzeitig auch noch Cargo fliegen zu können. Die brauchen keine Spezialflugzeuge mehr.
Also,
wenn es nicht brennt, fliegen die Cargo.
Ja.
Wenn es brennt, fliegen sie Löschsystem oder Löschverfahren.
Dass die verstehen das auch als eine Erweiterung ihrer Geschäftstätigkeit?
Ich sag mal, viele noch nicht. Die denken natürlich, wir wollen selber mit dem Löschverfahren auf den Markt kommen. Ich will gar keinen. Ich habe dieses Löschverfahren entwickelt. Ja, ich will damit, die brauchten nur umrüsten und könnten ihrer Arbeit weiter nachgehen.
Ja, okay. Gibt es denn schon irgendwelche Absichtserklärungen oder Zusagen, auf denen du schon aufbauen kannst?
Nein. Im Gegenteil, die Amerikaner, die haben sich also auch verbessert. Die Amerikaner haben jetzt gerade ein neues Löschverfahren, die sind das am Austesten. Die haben ein ähnliches Verfahren. Eigentlich werfen die Pappkartons, die haben also Pappkartons, wo ein Plastiksack ist, der mit 1000 Liter Wasser gefüllt wird. Und der Deckel, der da drauf ist, der ist eigentlich als Fallschirm ausgelegt. Und aber dann fliegen die in den Brand rein. Die fliegen auch in 500 Fuß, also 300 bis 500 Meter über dem Brand. Wobei die meisten sind 500, 400 bis 500 Fuß Höhe fliegen. Das sind ungefähr 300 Meter Höhe. Machen dann die Heckklappe auf und schmeißen diese Pappkartons mit diesem Wasserbehälter oder mit diesem Wassersack aus dem Flugzeug raus. Da gibt es auch schöne Bilder drüber, wie es gemacht wird. Aber die Wirkung ist natürlich, ob ich jetzt einen Wassersack in 300 Meter zerreiße und das Wasser runterregnen lasse, wobei die Temperatur, die aufsteigende Temperatur von unten höher 1000 ist, was da unten noch ankommt, ist natürlich fraglich. Ja? Mhm. So, wenn ich nicht direkt wirklich im Tiefflug in den Brand rein fliege und dann aus 50 Meter das Wasser ablasse, habe ich natürlich einen viel höheren Wirkungsgrad. So, und im Gegensatz jetzt zu unserem Behälter, den ich sag mal, in einer von mir definierten Höhe sprengen kann, ist das natürlich, ich sag mal, in der Evolutionsstufe zwar der nächste Schritt, den die Amerikaner da gemacht haben. Mhm. Die haben jetzt im Prinzip das Verfahren so erweitert, dass sie jetzt auch mit Cargo-Flugzeugen löschen können. Ja? Mhm. Aber die fliegen immer noch nur 300 Meter hoch.
Okay. Jetzt braucht man ja nicht nur Kunden, man braucht auch eine Finanzierung auf der anderen Seite. Und so ein Sparbuch für solche Projekte haben wir ja alle nicht. Wie sieht es denn auf der Seite aus? Das ist ja auch ein relativ schwieriges Thema, oder?
Ich bin natürlich als Privatmann, ich habe da natürlich auch schon eine Menge Geld investiert. Als Privatmann bin ich natürlich arm dran. Als Firma, wir haben eine Firma gegründet, das ist die Schmidt Brandschutz und Löschtechnik. Weil ich habe noch mehr Erfindungen auf dem Schirm, die ich im Prinzip nicht patentiert habe. Ich habe ja den Kubikfinder. Ich habe den Schlüssel für dieses Verfahren habe ich patentieren lassen. Das ist der Behälter, der faltbare Behälter. Da habe ich ein Patent drauf angemeldet. Und leider bin ich als Firma zu klein. Wir sind also eine ganz kleine Firma. Wir haben im Prinzip meine Frau ist die einzigste Angestellte in dieser Firma. Die hält auch das Patent. Ist also nicht mein Patent. Ich habe das meiner Frau gegeben, das Patent. Und wir rutschen durch alle Regularien aus Deutschland durch. Wir sind zu klein, um Geld zu bekommen und haben eigentlich zu wenig Kapital. Mhm. Also sämtliche Fonds, sämtliche Unterstützung, die da sind, die basieren eigentlich immer auf einer Vorfinanzierung mit einer Ausschüttung des Staates dieses Geldes, wenn es geklappt hat.
So. Also nochmal, wir reden jetzt über eine staatliche Finanzierungsform.
Staatliche Finanzierungsform gibt zum Beispiel ZIM-Programme oder Förderprogramme. Die kleinen Förderprogramme für so kleine Firmen wie uns, die sind eigentlich zu klein, die sind lächerlich. Mhm. Das ist Bereich 10.000, 15.000 Euro. Das kannst du, wir brauchen nicht 10.000, 15.000 Euro, wir brauchten für den ersten Test 500.000 Euro, also um ein Helikopter-supportetes Verfahren da mal zu zeigen und zu testen, so geht's, brauchten wir 500.000 Euro. Dafür bin ich aber zu klein als Firma. Also die Schmidt Brandschutz und Löschtechnik ist zu klein, weil du da mindestens, Zukunft im Mittelstand diese Programme angehen könntest. Mhm. Und dafür sind wir einfach zu klein. So, und wenn wir uns Partner suchen, wir hätten ja Partner, zum Beispiel unseren IBC-Hersteller, der ist dafür eigentlich auch nicht geeignet, weil der kein eigenes Engineering hat. Da gibt es ja Faktoren, die du erfüllen musst. Mhm. Also rutschen wir im Prinzip durch dieses Sieb, was eigentlich zur Förderung solcher Firmen gemacht worden ist, rutschen wir komplett durch.
Also findet sich immer irgendwo ein Kriterium, was
genau erfüllt? Wir sind hingegangen mit der Universität Karlsruhe. Wir sind mit der Universität Karlsruhe, mit der KIT damals hingegangen und haben gesagt, okay, wir stellen einen Antrag auf Fördermittel, wobei der Antragsteller die Universität Karlsruhe beziehungsweise die KIT war. Und da haben wir wollten Gelder beantragen, um da zum Zuge zu kommen. Und wir sind im Prinzip durch die Kriterien durchgefallen, weil in Deutschland brennt es nicht. Ja, in Deutschland. Also wir sind da gescheitert, wir haben Geld nicht bekommen. Wir haben uns neu aufgestellt und wir sind im Prinzip, ja. Aber du musst dieses Geld immer vorfinanzieren, um die Tests zu machen. Kannst natürlich einen Antrag stellen, damit du dieses Geld zurückbekommst. Zum Beispiel ZIM und Co., ja, dazu musst du Firmen haben. Du musst, die Kriterien, die sind so hochgehängt, so kompliziert, dass da ein Mann ein halbes Jahr für brauchen würde, um überhaupt den Antrag vernünftig zu formulieren. Ja. So hoch ist die Stange da. Ich sage, eigentlich fehlt uns Kapital, um diese Sache auf die Beine zu stellen. Und ich sag mal, wenn ich jetzt mal den Kubikfighter betrachte, und so bezeichne ich dieses Verfahren, Kubikfighter, Löschverfahren, wenn ich das betrachte und die Resonanz, die ich bis jetzt hatte, also Lob von allen Seiten, Kritik fast keine. Ja, und ich kriege wohl von allen Seiten gesagt, ja, die werden sie überholen, die Chinesen, die Amerikaner. Die Amerikaner machen es ja gerade schon mit ihrem Pappkartons da, die sie aus 150, 300 Meter abwerfen, ja, und löschen damit, versuchen damit Feuer zu löschen. Ich sag mal, der Unterschied ist, wenn man sich die beiden Verfahren betrachtet, also dieses amerikanische oder jetzt unser Kubikfighter, selbst wenn wir nur einen Animationsfilm haben, da liegen Welten zwischen. Also technisch liegen da Welten zwischen. Mhm. Von der Sicherheit mal gar nicht zu reden. Ne?
Die andere Seite der Finanzierung ist ja so der private Markt, der so bei Business Angel anfängt und sich bis in die etablierten Risikokapitalunternehmen rein. Ist das eine Front, an der du schon mal geklopft hast?
Na klar. Da ist aber wieder die Frage, da haben wir schon, ich habe da eigentlich nur angekratzt. Also ich habe mit Leuten gesprochen, die sich banktechnisch mit Business Angels und diesen ganzen Gewerken auskennen. Und ich sag mal, da in diese Welten bin ich noch gar nicht vorgestoßen. Ja? Mhm. Weil erstens kenne ich keinen aus diesem Mysterium. Ich kenne niemanden. Und ich habe auch mit Banken schon gesprochen und ich habe wahrscheinlich die verkehrten Banken angesprochen. Aber eigentlich läuft es immer darauf hinaus, dass wir erst Geld in die Hand nehmen müssen, und zwar eigenes Geld. Oder Risikokapital bekommt man dann auch nur, wenn man sofort sagen kann, okay, das Geld fließt irgendwann zurück. Also den Engel, der sagt, wissen Sie was, Herr Schmidt, oder wissen Sie was, Gruppe Kubikfighter, ich habe so viel Kohle, ich kann da gar nicht drüber gucken. Ja? Mhm. Und ob ich jetzt 500.000 oder 1 Million da ausgebe, die merke ich sowieso nicht, weil ich über den Berg sowieso nicht Bescheid weiß, der da an Geld da im Hintergrund steht. Wir machen das jetzt mal einfach. Wir designen jetzt mal, und das ist ja unser Gedanke, wer löscht momentan in Europa? Das sind Firmen, die aus Übersee kommen. Das sind auch spanische Einheiten, das sind griechische Einheiten, die sich jetzt mittlerweile eigene Löschflugzeuge gekauft haben. Hm. Aber die Anzahl der Maschinen ist eigentlich so gering, dass wir dem in der Zukunft und auch, ich sag mal, in diesem Jahr, im nächsten Jahr, den Feuern, die wir bekommen, werden überhaupt nicht Herr werden können. Das geht gar nicht.
Ja gut, so, da sind wir jetzt aber wieder in der Anwendung. Ja,
der europäische Gedanke ist eigentlich da, dass wir so ein Verfahren für Europa brauchen.
Ja gut, brauchen. Ich meine, das ist ja immer so ein bisschen das Leid des Erfinders. Ne? Ganz überzeugt und sicher zu sein, die Welt zu verbessern, und das ist sachlich oft total richtig.
Ja.
Und die Kriterien, die auf der anderen Seite erforderlich sind und die man erfüllen muss, um so ein Ding wirklich zum Leben zu erwecken, die sind dann ganz andere. Ne?
Ja.
Und das macht es dann ja oft ein bisschen herausfordernd.
Also die Finanzierung ist schon ein Riesenteil. Ja. Und ich sag mal, wir haben natürlich mit Leuten gesprochen, die Geld haben. Und die sind das, aber aus der Brandszene, die Leute aus der Brandszene, die meisten von denen haben kein Geld, außer die betreiben Löschfirmen, dann sind die alle im Milliardenbereich. Ja, also die Firmen, die im Löschsektor Flugzeuge betreiben, die verdienen sich eine goldene Nase. Das ist wirklich so. Und die haben auch gar kein Interesse, so ein richtiges Interesse umzurüsten haben die gar nicht, weil die verdienen doch Geld.
Ja.
Warum sollen die etwas ändern? Ja, die Maschine läuft doch. So, und Geld zu generieren ist natürlich eine ganz schwere Sache. Ne?
Ja, klar. Okay. Jetzt bist du ja bis hierhin schon einen ziemlich weiten Weg gegangen. Ne? Sind schon
2011 haben wir die Firma gegründet.
Mhm. Und jetzt, also ich weiß es so aus eigener Erfahrung, so ein Projekt anzufassen und durchzugehen, erfordert ja eine Menge Benzin im Blut und hat Höhen und Tiefen und Schmerzen und angenehme Zeiten. Mhm. Und man nimmt dabei ja irgendwie so mit der ganzen Wucht, die man selber so aufbringt, auch sein Umfeld mit. Also so Kollegen, Freunde, Familie, deine Frau, die dich ja über viele Jahrzehnte begleitet. Was passiert denn so auf der Front im Innenpolitischen?
Tja, ich sag mal, da muss ich aus, man hat ja so, wie du gerade schon gesagt hast, so Höhen und Tiefen. Die Höhe, die ich, also eine super Höhe, die ich erreicht hatte, war eigentlich letztes Jahr in Marseille. Da kam ein Mann auf mich zu und sagte, Herr Schmidt, ich biete Ihnen für Ihr Patent so und so viel Geld. Und da ich den Mann zwar nicht kannte, aber wusste, aus welchem Land der war, wusste ich genau, welche Probleme die da haben. Und habe dann zu ihm gesagt, wir sollten uns zusammentun, damit mein Wissen dann auch da einfließt, dass wir da wirklich was draus machen können. Ja, und mit dieser Person bin ich heute nicht mehr, ich sehe den nicht, ich höre den nicht, ich telefoniere nicht mit dem. Und das hätte was werden können. So, und wie du gerade schon gesagt hast, so die Kollegen, ja, also ich habe mir ein Ziel gesetzt. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, wie lange ich das noch machen werde. Und dann einfach sage, ich höre jetzt auf. Weil es macht keinen Sinn. Ich habe mir also ein bestimmtes Ziel gesetzt. Ich werde jetzt noch einige Reisen vornehmen in Länder, die wirklich Probleme haben mit diesem Ziel und die sich dafür interessieren. Die sagen also, wir haben ein Problem und wir würden dieses Problem gerne in unserem Land lösen. Und das ist nicht die, da fliege ich jetzt im November hin. Und vielleicht ist das Einsehen ja da größer. Wirklich Technologien. Guck mal, die eine Parallele zu sehen. Wir stecken Billiarden Euro US-Dollar in die Erforschung unseres Himmels, um festzustellen, welcher Stein haut diese Erde platt. Ja? Also wir haben bis jetzt ganz viele Sterne und Gefahrenpunkte schon erkannt. Wir haben aber bis heute kein adäquates Mittel, um zu verhindern, dass so ein Klotz von 1 Kilometer Durchmesser uns alle macht.
Ja, jetzt sind wir aber wieder beim Richtigmachen. Ja. Ich meine, das richtig ist, hatten wir. Aber so. Ich meine.
Und verstehst du, wir stecken kein Geld in Mittel, die unseren Planeten schützen eigentlich. So, uns brennt die Erde unter den Füßen weg.
Ja,
und interessiert keinen.
Ja.
Habe ich doch recht?
Ja, recht hast du, keine Frage. Nur wollte ich da gerade mal so auf den persönlichen Punkt so, ich meine dein Umfeld, wie das so mit dir umgeht. Also ich kenne es ja selber, ich hatte ja auch eine lange Gründungsphase. Ne? Und ich meine, manchmal habe ich so retrospektiv wirklich den Wahnsinn in den Augen stehen gehabt, muss ich schon eingestehen. Und also meiner Erfahrung nach verlangt das halt auch im Privaten schon eine Menge Energie ab dem Umfeld.
Ich habe mir eigentlich von Anfang an, ich habe so eine Phase gehabt, wahrscheinlich genau wie du in deiner Erfindungsphase oder in der Phase, wo du ganz, ganz, ganz davon überzeugt hast, ich mache den Durchbruch, die hatte ich auch, die Phase. Jetzt kommt der Durchbruch, jetzt muss der Durchbruch kommen, die mussten das doch alle verstanden haben, dass es eigentlich gut ist, diese ganze Geschichte. Und dass die allen helfen soll, das steht ja auch auf unserer Internetseite, die allen zugutekommt, ja. Und deshalb auch europäischer Gedanke. Und ich habe mir das aber ganz schnell abgewöhnt, meinem speziellen Umfeld damit auf die Nerven zu gehen. Ich gehe jetzt auch nicht auf jemanden zu und sage jetzt, pass auf, ich bin jetzt der Erfinder Herbert Schmidt, ich habe dieses Verfahren, soll ich dir das mal erklären? Mache ich nicht.
Okay.
Weil es bringt, wenn der vom Verständnis her sich damit nicht auskennt, da kann ich mich auch genauso gut mit der Wand unterhalten. Würde nichts bringen. Aber wenn jemand auf mich zukommt und er sagt, Herr Schmidt, ich habe da von Ihrem Brandschutzverfahren gelesen und könnten Sie mir das mal genauer erklären? Jetzt haben wir ja dieses von der Firma Senaris, die hat uns ja dieses Video gemacht, was eigentlich für sich alleine spricht, was man auch auf der Internetseite sehen kann. Kommt jetzt jemand auf mich zu und sagt, können Sie mir das mal erklären? Wie haben Sie sich das gedacht? Dann tue ich das. Aber ich gehe da mit keinem auf die Nerven. Das mache ich. Ich mache also mein Tagesgeschäft, ich habe meine, wie gesagt, ich habe ja genau wie jeder andere seine Arbeit. Dem gehe ich nach. Natürlich haben wir hier Geld versenkt, klar. Mit dem Gedanken, dass das erfolgreich wird, für uns alle erfolgreich wird. Aber ich gehe damit keinem auf die Nerven. Ich besuche also natürlich irgendwelche, nicht Seminare, sondern Events, wo sich Leute treffen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und da bin ich auch sehr forsch. Ich gehe da also vor. Wenn einer in einem Brandschutzevent fragt, hat hier irgendjemand eine Frage, möchte irgendjemand etwas sagen, dann stehe ich auf.
Okay.
Ich tue mich da vor. Ich sage, ich bin der Herr Schmidt von der Brandschutz- und Löschtechnik Oberhausen. Wir haben wir arbeiten an einem innovativen Brandschutzverfahren, das wir europäisch auf den Markt bringen wollen, dass wir in Europa einsetzen wollen, dass wir vielleicht weltweit einsetzen wollen, an einem Und dann war es das. Und dann kommt man ja auch zu Leuten, die sind interessiert. Und die sagen, oh, was ist das denn? Wir schauen mal hin. Oh, das ist hochinteressant. So sind wir ja auch zu den Reisen gekommen, die wir jetzt veranstalten werden. Ja. Wir fliegen jetzt also nach Indonesien. Wir haben da Gespräche in Indonesien. In Jakarta haben wir jetzt im November Gespräche. Weil Jakarta hatte eines der größten Feuer dieser Welt, 2010. Da hat es da gebrannt. Da war Russland ein Witz gegen. In diesem Jahr sind, also in 2010 ist da ein Schaden entstanden, der bei 8 Milliarden lag, habe ich glaube ich schon mal gesagt. Aber die Umwelt, der Umweltschaden, der da genommen ist, ich sag mal, zu den Parametern, die wir schon durch unsere Industrie kamen, kamen da nochmal 40% Dreck zu. Durch diesen Langzeitbrand. Ne? Also da, ich habe nur Bilder gesehen, ich war selber zu dem Zeitpunkt nicht in Jakarta. Ich habe also nur im Nachhinein die Bilder gesehen. Also das gesamte Land stand monatelang unter Rauch, unter dichtestem Rauch, als wenn man am Lagerfeuer stehen würde und sagen würde, scheiße, ich kann hingehen, wo ich will, ich stehe immer im Qualm. Und genau so war das da, ja. Also das war richtig dramatisch, ja.
Ja, Herbert, der Zettel ist geleert.
Das ist gut.
Gibt es denn irgendwas ganz Wichtiges, was ins Internet gerufen werden muss?
Tja, was gibt's da Wichtiges? Tja, jetzt könnte ich einen Aufruf starten. Leute, unterstützt uns. Ich sage mal, wir haben ganz, ganz viele Leute, die uns unterstützen und wirklich hochwertige Leute. Ich glaube, ich bin der Einzige ohne Professortitel. Ich bin der Einzige Handwerker. Ja. Und manchmal fragt man mich auch, wo ich das hergeholt hätte. Ja. Das muss doch jemand, der muss einen Professortitel haben. Mich hat mal einer gefragt, Herr Schmidt, wo haben Sie studiert? Da habe ich gesagt, auf Kalpeterstraße. Sagt er, die Universität kannte er nicht. Ja, und fand ich eigentlich ganz lustig. Oder man stuft mich sofort ein, an welcher Uni sind Sie denn? Und wenn ich denen dann sage, ich bin Schlossermeister, dann schauen die mich erstmal ganz unglaublich an. Vor allen Dingen, wenn die zuerst die Bilder sehen. Das ist ja der zweite Film jetzt, der erste Film, den kennen die meisten gar nicht. Den habe ich also selber machen lassen, das ist schon vor Jahren. Und die meisten halten mich also im ersten Moment, wenn die das Verfahren sehen, was dahinter steckt, welche Energie dahinter steckt, dann sagen die, das muss ein Studierter sein. Also das ist irgendwo Brandschutz, Professor, bla bla bla. Ist aber nicht so. Ja, ich habe mich einfach nur, das war erst Hobby, sich damit zu beschäftigen. Ja, dann wurde es Passion. Und dann wurde es Projekt. Ja, und ich habe eigentlich gedacht, das war vielleicht ein Irrglaube, dass wir da schneller zum Zuge kämen. Aber die Regularien sind in Deutschland nicht so. Ist ganz einfach so.
Also ich habe durch dieses Erfinden und Gründen halt selber vor allem insofern gewonnen, als ich in eine Szene Gleichgesinnter hineingerutscht bin und auch irgendwie auf einmal laufen die mir überall über den Weg. Ne?
Ja, klar. Und das ist ja nicht die einzigste Erfindung, die ich gemacht habe. Ich bin Brandschutztechnik noch an vier weiteren Sachen dran. Und mein Patentanwalt hat gesagt, Herr Schmidt, Sie haben einen Fehler gemacht. Sie hätten mit dem Kleinsten anfangen sollen. Das hat er fürs Erfolg. Ich melde auch kein Patent mehr an, weil man macht mit Patenten nur andere schlau.
Ja, es ist eine unglaublich kostspielige Veranstaltung.
Ja, nicht, es ist Blödsinn. Ja, es ist Blödsinn. Den Kubikfighter jetzt anzumelden, es weiß bis heute keiner, wie wir den faltbaren Behälter machen. Das werde ich auch keinem erzählen. Ich bin an eine Fachfirma rangegangen, an eine Fachuniversität und habe dieser Fachuniversität folgende Frage gestellt. Ist es möglich, das zu machen? Da haben die gesagt, ja, mit einem ganz, ganz großen Forschungsaufwand ist das mit Sicherheit zu machen. Dann habe ich mich mit den Leuten an den runden Tisch gesetzt, die haben eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet, dann habe ich denen mal gesagt, wie es geht. Und dann saßen da nachher fünf Leute, die sich alle ganz dumm angeguckt haben. Und haben gesagt, Herr Schmidt, da wären wir nie drauf gekommen. So einfach ist das? Ich sage, ja, so einfach ist das.
Das sind manchmal die kleinen Lösungen, die Großes bewirken. Ja, ne?
Da kennen wir doch als Jäger, wie sagen wir immer als Jäger, der Förster, der sieht den Wald voller Bäume nicht mehr. Ja? Und manchmal ist das so, dass man als Außenstehender ja, viel mehr erkennt. Da gibt es ganz wunderbare Storys, so kleine Geschichten. Ja? gibt es da, die, dass man erkennt, boah, so geht das? Super. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Weil man sich einfach mit dem Kern, mit der Kernsache zu sehr beschäftigt. Das ist einfach so. Tja, das war's.
Danke für dein Schlusswort.
Ja.
Eine schöne erste Ausgabe für die reine Lehre. Tja. Der Podcast für die kleinen und großen Ideen. Ja, das verspricht irgendwie auch in den weiteren Folgen spannend zu werden. Wenn es so weitergeht, dann wird es sicher ganz toll. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare zur Sendung. Dafür gibt es unten drunter Felder über jede Art von Rückmeldung. Und wenn ihr die Flatter-Button klickst oder ein bisschen unterstützt, dann kann ich hier auch Feste weiter produzieren. Ich hoffe, ihr habt Spaß dran.
Ja, ich wünsche euch auch noch einen schönen Abend.
Tschüss.
Ciao.